Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Okay, bist du das erste Mal in Ingolstadt?
Zu meiner Schande, ja.
Okay, wieso zu deiner Schande?
Naja, weil eigentlich würde man doch erwarten, dass man mittlerweile fast in allen Städten Deutschlands mal gewesen ist. Zumindest in den größeren zumindest.
Ja, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch nicht in Erfurt und Erfurt soll auch mega schön sein.
Erfurt ist total schön.
Ja, und deshalb, das steht bei mir auf jeden Fall noch aus, weil der Bruder von meiner Freundin, der wohnt dort und der Weihnachtsmarkt soll so wunderschön sein.
Also den kenne ich jetzt nicht, aber Erfurt ist total schön. Also die haben so eine richtig wunderbare mittelalterliche Altstadt.
Die sind von den Bomben im Krieg auch.
Die sind verschont geblieben und auch der Sozialismus hat dort nicht allzu viele Bauschäden hinterlassen. Obwohl manchmal, wenn man so in westdeutschen Städten ist und sich dort die Bauschäden anguckt, die auch nicht unbedingt kriegsbedingt sind, nimmt sich das nicht allzu viel.
Okay. Also einfach aufgrund der Nachkriegszeit, meinst du?
Ja. Naja, weil im Westen ist ja auch in dieser Nachkriegsmoderne einiges, was auch an historischer Bausubstanz war, dann zerstört worden, abgerissen worden, um Platz für moderne Bauten zu schaffen. Und das finde ich eigentlich total schade, wenn du so durch viele Städte im Westen fährst. Die sehen alle stereotyp aus, finde ich so. Es gibt eine Fußgängerzone und die Häuser sind alle ähnlich. Dann gibt es ab und zu dazwischen mal ein historisches Gebäude, was man hat stehen lassen. Aber ansonsten ist das so sehr, sehr gleichförmig.
Ja.
Und das hat mich sehr gewundert, weil ich eine völlig andere Vorstellung vom Westen hatte.
Wirklich? Was war deine Vorstellung? Jetzt sind wir schon mittendrin, aber starten wir damit gleich. Was war deine Vorstellung, wie der Westen aussieht?
Also zum einen, also wir haben, also jetzt meine Familie oder ich, wir gehörten nicht zu denen, die aus dem Land in Richtung Westen raus durften. In den 80er Jahren oder ab Mitte der 80er Jahre sind ja dann auch sehr viele auf Besuchsreisen in den Westen gelassen worden. Und wenn die zurückkamen und irgendwas erzählt haben, dann war das immer ein schillernder, leuchtender, bunter Westen. Also eine Geschichte, die sich mir total eingeprägt hat, war, also in der DDR waren Blumen immer knapp. Ne? Also auch in den Blumenläden, da wurde dann, wenn Erich Honecker eine Stadt besucht hat, dann wurde in den Blumenläden wurden Blumen reingeschafft, damit, falls der da lang geht, er den Eindruck hat, das Schaufenster ist voll und es gibt Blumen zu kaufen. Weil eigentlich ist ja die Frage, wieso soll es keine Blumen zu kaufen geben?
Nee.
Aber das ist ja dieser berühmte Witz, ne? Was passiert mit der Sahara, wenn dort der Sozialismus eingeführt wird?
Kennst du? Gar nicht.
Nee. Da wird der Sand knapp. Ne? Also in den Blumenläden gab es in der Regel keine Blumen. Und was die Leute, die dann mit dem Zug, also du konntest ja nur mit dem Zug in den Westen fahren, die dann also in Frankfurt, Main am Hauptbahnhof angekommen sind. Und dann berichteten die mal völlig begeistert, dass dieser ganze Bahnhof ein einziges Blumenmeer wäre. Und überall ein Blumenstand am anderen. Das war meine Vorstellung. Also bunt und überall ein Blumenmeer. Und als ich dann zum ersten Mal am Hauptbahnhof Frankfurt am Main war, war ich ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, weil dieses Bild, was da gezeichnet worden ist, das oder was ich mir dann daraus gemacht hatte, wie das aussieht, entsprach der Bahnhof natürlich überhaupt nicht und vor allem nicht das Umfeld des Bahnhofs.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist interessant, was man sich da so in seinem Kopf ausdenkt, oder?
Absolut, ne? Ja. Also das ist ja auch dieser berühmte Satz, ne? Die Sonne scheint woanders immer heller.
Ja, aber zu dem, was du gerade sagst, dass es in den westdeutschen Städten teilweise nicht unbedingt besser aussieht, weil man dann einfach alte Gebäude in der Nachkriegszeit abgerissen hat und in diesem modernen Baustil schnell und günstig hochgebaut hat. Man merkt auch, dass die Wände zum Beispiel gerade aus den 60er Jahren noch und auch davor noch deutlich dünner sind als in den 80ern zum Beispiel, als dann einfach mehr Geld da war. Aber es gibt auch, jetzt weiß ich nicht mal, ob ich den Namen zusammenbekomme, der Dieter Wieland, der ist ein bayerischer Filmemacher und der beleuchtet das bayerische Dorf so ein bisschen, also wie ein bayerisches Dorf aufgebaut ist und wie da auch die Architektur ist, nicht nur von den einzelnen Gebäuden, sondern auch von einem gesamten Dorf, wie da die Architektur ist. Und er stellt halt auch fest, im Zuge der Modernisierung und der Entwicklung des Landes wurden einfach zum Beispiel Bundesstraßen quer durchs Dorf gelegt, um die Autos einfach schnell durchs Dorf zu bekommen, statt die Fahrzeuge zu entschleunigen und durch das Dorf langsam durchzuführen, hat auch so Berichte mit drin, dass, also er erzählt es so emotional, dass dann Gebäude aufgerissen werden, wo früher Fenster waren und dann so riesengroße Glasscheiben eingesetzt werden, damit dann da die Bäckerei oder welches Geschäft auch immer eingesetzt wird. Und wenn man mit dem Blick irgendwann mal anfängt, durch Fußgängerzonen zu laufen oder auch durch Dörfer zu laufen, dann stellt man auf einmal ganz schön schnell fest, dass bestimmte Städte, Regionen und so weiter damit irgendwie ihren Charakter verlieren. Und das ist irgendwie super interessant, dass man Gebäuden auf einmal so einen Charakter zuschreiben kann. Und was ich noch interessanter finde, ist, dass du eigentlich eine ganz andere Erwartungshaltung hast oder hattest, als du nach Westdeutschland gekommen bist. Und aber dann trotzdem diese Unterschiede gar nicht so groß sind tatsächlich.
Ja, doch, sie waren schon groß.
Ah, damals noch
groß. Ja, die Unterschiede waren damals schon sehr, sehr groß. Aber meine Vorstellung war halt noch leuchtender, sage ich mal.
Wann warst du das erste Mal in Deutschland?
Westdeutschland, naja, nach der Maueröffnung.
Okay.
Ich glaube im Dezember 1989.
Okay.
Und aber das war tatsächlich. Es war ein gravierender Unterschied, weil im Osten waren ja viele Städte oder auch Berlin außerhalb des unmittelbaren Zentrums, wo die Touristen aus dem Westen hingekommen sind, war ja so viel Verfall und diese grauen Städte, die auch die Umweltverschmutzung, die Fassaden alle grau. Dann ist ja auch durch die Enteignung der Hausbesitzer ist an den Häusern nichts mehr gemacht worden. Es war ja alles kommunales Eigentum.
Also alle Hausbesitzer in der DDR sind enteignet worden?
Ja, weil es eine kommunale Wohnungsverwaltung gab. Oder es sind nicht alle enteignet worden, aber sie hatten keine Verfügung mehr über ihre Mietshäuser. Sondern diese Mietshäuser waren dann in staatlicher Verwaltung oder in kommunaler Verwaltung. Bei der, das hieß damals nicht Wohnungsamt, ich habe vergessen, wie das hieß. Aber so, also es gab so eine zentrale Wohnungsstelle. Und die Besitzer der Häuser haben, wenn sie nicht in den Westen geflohen waren, dann auch teilweise in ihren Häusern noch wohnen können. Aber sie durften zum Beispiel nicht darüber verfügen, an wen die Wohnungen vermietet werden. Oder sie durften auch nicht sagen, für diese Wohnung brauchen wir jetzt aber eine Miete von 300 DDR-Mark. Ja. Sondern die Mieten waren gedeckelt auf dem Stand von 1936.
Oh, wow.
Und jeder, der sich so ein bisschen mit Kosten und den Mitteln, die du für den Erhalt von irgendwas brauchst, auskennt, kann sich dann schon vorstellen, dass du mit solchen Mieteinnahmen die Häuser natürlich nicht erhalten kannst. Und entsprechend sah die DDR halt 1989 auch aus. Und hinzu kam natürlich dieses ideologische Moment, dass der Staat sich ja als moderner sozialistischer Staat präsentieren wollte und damit vieles der alten Bausubstanz auch weghaben wollte. Und in den 80er Jahren, also bei uns, also bei den jungen Leuten, gab es dann auch diesen Slogan, Ruinen schaffen ohne Waffen.
Ruinen schaffen ohne Waffen. Hm? Okay.
Also das hat so dieses, den Zustand der DDR und den Zustand der Städte so beschreiben sollen. Also dass die alte Bausubstanz war eben ruinös, weil sie nicht erhalten wurde. Und der Staat auch ein Interesse daran hatte, dass gerade das, was man mit jetzt dem Kaiserreich oder mit den angeblich alten und konservativen und ja.
Das wollte man loswerden.
Und das praktisch, wenn man diese ganze alte Bausubstanz verfallen ließ, dann konnte man das eben als Ruine dann schneller abräumen, als wenn du ein gut erhaltenes Gebäude, was auch immer, abreißt. Also hat man gewartet, dass es von selber zusammenfällt. Also dazu gehört zum Beispiel so ein Paradebeispiel, ist die Altstadt von Halle. Halle an der Saale, das ist ja die Geburtsstadt von Händel und das ist sein Geburtshaus wurde noch erhalten, aber dieses Geburtshaus lag in dieser wirklich mittelalterlichen Altstadt mit unglaublich schönen Häusern, die aber in den 80er Jahren alle am Verfallen waren. Also in den Händeldom, wo der auch Orgel gespielt hat, da fiel alles von der Decke runter. Und der Staat fühlte sich dafür natürlich nicht zuständig, obwohl die Touristen natürlich auch wegen Händel in die Stadt gekommen sind und den Händeldom sehen wollten. Und dann stand am Eingang dann immer so eine Warnung, betreten auf eigene Gefahr, weil halt das vom Dach runterfiel oder von irgendwo. Und da standen dann eben auch die Spenden und die Spendenaufrufe richteten sich vor allem an die Westdeutschen, die die Wiesen hatten, also Westgeld, dass sie spenden sollten, damit der Dom repariert werden kann.
Zumal ja die Regierung in der DDR gar kein Interesse daran hatte, dass es der Kirche besonders gut geht, oder?
Also das auch. Also es gab ja auch so ein Staatsvertrag mit den Kirchen, der angeblich vorsah, dass Religionsfreiheit garantiert wird, mhm, und die Kirchen auch sozusagen, aber so Kirche im Sozialismus hieß das dann. Aber wenn du dir die Repressionsgeschichte anschaust, ne, also Anfang der 50er Jahre gibt's diese ganz starke Verfolgung der jungen Gemeinden, die werden als Handlanger des Imperialismus und als Kriegstreiber denunziert. Die junge Christen werden von den Oberschulen ausgeschlossen, die dürfen kein Abitur machen, die werden davon ausgeschlossen, dass sie studieren dürfen. Diejenigen, die Konfirmation machen, also es wird versucht, die jungen Leute davon abzubringen, sich konfirmieren zu lassen, die sollen also diese staatliche Jugendweihe in Anspruch nehmen. Und das gehört natürlich alles auch zusammen Kirchenbekämpfungsprogramm. Mhm. Also bis dahin, dass eben Religion diffamiert wurde, das sei Opium fürs Volk, ja, man sich darüber lustig gemacht hat. Da glaubt irgendjemand, da oben sitzt ein alter Mann und donnert dann, wenn es donnert oder blitzt, dann ist der verärgert da oben und macht irgendwas. Also es wurde schon alles sehr ins Lächerliche gezogen. Und in den 50er Jahren war also diese Kirchenverfolgung sehr stark. In den 60er Jahren werden dann ganz viele Kirchen abgerissen.
Was heißt Kirchenverfolgung?
Also die Verfolgung von Christen. Also das ist natürlich im Zuge der sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft. Und so, das gibt ja diesen von Goethe, ne, aus dem Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja. Und ich finde, das beschreibt diese Zeit ganz gut. Also dieses, die Kirchen waren ja sehr lange in unterschiedlichem Maße, aber doch auch widerständig. Im Dritten Reich haben wir natürlich, also in der Nazizeit haben wir natürlich die Kirchenspaltung, also die Katholiken waren widerständiger gegen das Nazisystem als die evangelischen Kirchen, mhm, die sich ja dann gespaltet haben in die deutschen Christen und die bekennende Kirche. Und die Christen der bekennenden Kirche, die, okay, waren ja auch gegen das NS-Regime, mhm, kritisch eingestellt. Und nach 1945 besinnen sich die Kirchen dann auch wieder und sind in den 40er und 50er, also in den 40er Jahren weniger, aber in den 50er Jahren, nachdem der Aufbau des Sozialismus richtig verkündet wurde, geraten die Kirchen dann immer mehr ins Fadenkreuz der staatlichen Aufmerksamkeit. Und im Zuge einer modernen sozialistischen Gesellschaft, die sollte natürlich atheistisch sein. Die sollte säkular sein. Also das gab eben, also sehr viele Kampagnen gegen die Kirchen mit dem Bekämpfen der Konfirmation, auch praktisch mit der Diffamierung von Christen, wollte, okay, man den Kirchen natürlich das Wasser abgraben, obwohl offiziell es immer hieß, ja, Kirche im Sozialismus und wir leben hier zusammen und es ist doch eigentlich alles im Rahmen des Sozialismus auch möglich.
Ja, ja. Ihr könnt ja alles machen, was ihr möchtet, aber was dann gesellschaftlich anerkannt wird, ist nochmal, oder gern gesehen, ist es nochmal was anderes.
Genau, und es ist natürlich dieses, also der Slogan, den die Kommunisten, nachdem sie nach 1945 mit der sowjetischen Besatzungsmacht die Macht übernommen hatten, lautete ja dieser inoffizielle Slogan, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand behalten. Und von diesem Scheindemokratischen, am Anfang hat man sich ja dann ganz schnell verabschiedet, sondern deutlich gemacht, hier bei euch würde man wahrscheinlich sagen, wo der Bottle den Must holt, ne?
Also. Wo der Bottle den Must holt, ja, hat man den Leuten dann gesagt, okay, mhm, oder gezeigt. Also lass uns da gleich weitermachen, aber diese Kirchweih, von der du gerade gesprochen hast, was ist denn das für eine staatliche Kirchweih?
Also die Jugendweihe, die Jugendweihe ist keine Erfindung der DDR, das ist etwas, was, ich bin da jetzt auch nicht ganz firm, aber was, glaube ich, in den 1920er Jahren oder sogar noch früher von den Sozialdemokraten und in der Arbeiterbewegung auch war. Also eine ja nicht religiöse hinübergeleiten ins Erwachsenwerden. Also so wie das auch bei der Konfirmation ist, wo die jungen Leute dann sozusagen offiziell in die Gemeinde aufgenommen werden, wurde in der DDR dann mit der Jugendweihe, die wurde 1955 oder so eingeführt, wurden die jungen Leute auf den Staat eingeschworen. Mhm. Und nicht nur auf den Staat, also mit der Treue zur DDR, sondern das war verbunden im Prinzip mit der Treue zum sozialistischen System, zum Sozialismus. Oh, wow. Also es war sehr stark weltanschaulich, ideologisch ausgerichtet. Und zwar einschwören auf, ihr seid, also die FDJ, diese Jugendorganisation, hatte ja auch den Beinamen, die Kampfreserve der Partei zu sein. Und offiziell war die DDR zwar ein Mehrparteiensystem, aber die führende Partei, die auch ihre führende Rolle in die Verfassung der DDR geschrieben hatte, das war die SED. Und die FDJ war praktisch die staatliche Jugendorganisation der SED.
FDJ steht für Freie Deutsche Jugend.
Genau.
Und SED steht für
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Okay. Die hat sich 1946 aus der Zwangsvereinigung der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei in Anführungsstrichen gegründet.
Okay, und deshalb spricht man jetzt inzwischen auch von der SED-Diktatur.
Ja, also das ist, also im Prinzip ist der Name schon gerechtfertigt, weil die SED das Sagen hatte. Die SED war die Partei, die, wie gesagt, ihre führende Rolle in die Verfassung hatte reinschreiben lassen, also sich so damit eine Art Ewigkeitsgarantie ihrer Macht geben wollte. Also das war die eine Seite und die hatte natürlich das Sagen, aber natürlich auch, also nicht aus sich selbst heraus. 1946 finden, also ist alles schon so ewig lange her, ne? Aber 46 fand das auch ganz interessant, finden die letzten einigermaßen freien Wahlen in der damals noch nicht gegründeten DDR statt, in der sowjetisch besetzten Zone. Und die SED bildet sich ein, also die Wahlen waren im Herbst, und die SED bildet sich ein, dass sie eigentlich doch eine große Zustimmung der Bevölkerung hat. Und bei den Wahlen stellt sich heraus, nee, hat sie nicht.
Ah, okay, interessant.
Und danach hat man auch alles daran gesetzt, keine freien Wahlen mehr zuzulassen. Sondern die Wahlen hießen ja dann in der DDR später auch Zettelfalten. Es gab eine Einheitsliste. Also man konnte auch aus dieser Einheitsliste nicht eine Person abwählen, sondern man musste die ganze Seite wählen. Und es gab nur ganz wenige, die sich getraut haben, in die nicht vorhandenen oder pro forma aufgestellten Wahlkabinen zu gehen. Das wurde dann auch registriert, wer geht in die Wahlkabine. Und diesen ganzen Zettel ungültig zu machen oder dagegen zu stimmen. Und deswegen hatten diese Scheinwahlen dann diesen Namen
Zettelfalten.
Also weil eigentlich man da nur den Zettel falten sollte und in die Wahlurne stecken. Und ich fand es ganz interessant, 1989 im Mai finden die Kommunalwahlen statt. Und im Vorfeld gab es dann entsprechende Aufrufe, man solle schon ab Anfang 89 oder im Laufe des Frühjahrs 89 wird deutlich, das gibt so viel Unmut, das brodelt. Und es während in den Jahren davor, aber obwohl eigentlich kann man sagen, mit Gorbatschow im Prinzip bricht das auch in der DDR aus, weil Gorbatschow hatte, als er 85 zum Generalsekretär in der Sowjetunion gewählt wurde, hat er ja die Politik von Glasnost und Perestroika ausgerufen, also von Transparenz und Umgestaltung. Und das zielte im Wesentlichen eigentlich darauf ab, den Sozialismus in der Sowjetunion zu erhalten, aber er war überzeugt, dafür braucht es Reformen. Das, was vorher existiert hat, es war nicht mehr der Stalinismus, also nicht mehr die furchtbaren 40er, 30er, 40er, 50er Jahre, das war schon etwas gemäßigter, aber es war natürlich eine Diktatur, die das gesellschaftliche Leben auch erstickt hat. Und Gorbatschow als relativ junger Parteisekretär oder Generalsekretär dieser Partei, es ist ja auch, ich finde, das ist ja auch so interessant, wenn man heute über diese Begriffe redet, die wir damals so in der Schule alles gelernt haben, ne, Übererfüllung des Fünfjahrplans. Also mein Russisch besteht aus noch vielen Dingen, die ich mittlerweile im Alltag kann, aber eben auch aus solchen blödsinnigen Formulierungen wie Übererfüllung des Fünfjahrplans oder sowas, ne?
Auf Russisch kannst du das, oder wie?
Ja, das haben wir in der Schule gelernt. Okay. Ne? Also die Texte, die wir da gelernt haben, das war und einerseits natürlich auch, wo befindet sich der Bahnhof und was gibt's heute zu essen oder ich möchte ein Brot kaufen, das schon auch, aber eben dann lauter ideologische Texte, Übererfüllung des Fünfjahrplans. Und das Energiekombinat hat seine Pläne übererfüllt und die Werktätigen kämpfen für den Frieden und sowas. Ne? Also
okay, das hat sich gut eingebrannt.
Ja, absolut. Ja. Also jedenfalls ohne Gorbatschow in der Sowjetunion, Und Gorbatschow verabschiedet sich dann auch von dieser sogenannten Brezhnev-Doktrin, der sagt, jedes sozialistische Land kann seinen eigenen Weg zum Sozialismus bestimmen. Mhm. Unter der Brezhnev-Doktrin war das nicht möglich, wenn man sich an die niedergeschlagenen Aufstände erinnert, also 53 in der DDR, aber da sollte der Sozialismus abgeschafft werden. 56 in Polen und in Ungarn, die wollten auch die sowjetische Besatzung und den Sozialismus loswerden. 68 in Prag, das ist schon wieder ein bisschen anders. Da geht es ja darum, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen. Aber selbst der wird von sowjetischen Panzern niedergewalzt.
Okay.
Also dann 68 auch Polen wieder, 81 Polen mit Solidarność. Also alle Versuche, auch diesen Sozialismus aus sich heraus durch Reformen, kommunistische Kräfte beispielsweise, menschlicher, liberaler zu machen, demokratischer zu machen, werden im Keim erstickt. Und natürlich, und das hat sich ja dann Ende der 80er Jahre gezeigt, der Sozialismus verträgt das nicht. Weil in dem Moment, wo er sich öffnet, wo er liberaler, demokratischer wird, ist er weg. Mhm. Also in dem Moment, wo ein sozialistischer Staat freie Wahlen zulässt, und das war die Erfahrung, die eigentlich die herrschenden Kommunisten überall hatten, dass sie keine Zustimmung der Mehrheitsbevölkerung hinter sich hatten, sondern dass dann tatsächlich demokratische, bürgerliche, liberale Kräfte gewählt werden, aber nicht die Kommunisten, weil man hatte ja entsprechende Repressionserfahrungen. Mhm. Aber zurück, warum SED-Diktatur? Also de facto war es die SED-Diktatur, weil die herrschende Partei so hieß und die SED mit Moskaus Gnaden in der DDR das Sagen hatte. Aber ich finde das ganz interessant, weil im Ausland versteht niemand SED-Diktatur.
Ja.
Und
also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis ich nicht angefangen habe, mich so ein bisschen, und darum führen wir dieses Gespräch aus, damit aus diesem bisschen etwas mehr wird, so ein bisschen mit Sozialismus auseinandergesetzt hat, war mir gar nicht so hundertprozentig klar, dass wir da tatsächlich von einer Diktatur gesprochen haben. Also das wird ja auch, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt von meiner Kindheit zum Beispiel auch ausgehe, vor allem meinem Familienkreis oder Bekanntenkreis, mit dem ich so unterwegs war, da wurde dann vielleicht auch etwas abfälliger mal über die Ossis und so gesprochen und so, aber sich damit wirklich mal intensiv auseinanderzusetzen, was Sozialismus überhaupt genau bedeutet, es gibt einen Satz, der sich bei mir eingebrannt hat von meinem Geschichtslehrer, der gesagt hat, auch vor der Linken, also die linke Partei, vor der müsse man sich wohl auch in Acht nehmen. Und das war mir, ich weiß nicht, warum sich dieser Satz eingebrannt hat in meinem Kopf, aber das ist mir irgendwie hängen geblieben und bis heute, und jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, deshalb finde ich es wichtig, sich mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen, um auch für die Gegenwart daraus zu lernen, damit wir nicht wieder in Richtung Sozialismus abdriften, weil wir haben einfach, oder ist der Sozialismus funktioniert einfach nicht. So, weil er die menschliche Komponente aus meiner Sicht, aber da kannst du mich gerne berichtigen, weil er die menschliche Komponente nicht berücksichtigt, dass nicht alle gleich sind und nicht alle gleich sein können. Und wenn man es einmal sieht, also once you see it, you can't unsee it, also wenn das einmal klar geworden ist, wo wir inzwischen überall auf Gleichberechtigung pochen, dann sieht man auch viele Parallelen zu dem, was du jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen erzählt hast, so Mietpreisdeckel und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles irgendwo sozialistische Tools, um Gerechtigkeit zu schaffen. Die Frage ist nur, was macht das Ganze dann im langfristigen Momentum letztlich mit der Gesamtbevölkerung. Und das ist ja das, was du auch gerade beschreibst, so Ende des Krieges war das alles noch in Ordnung, man war in dieser Aufbauphase und so weiter und so fort, aber irgendwann war dann das runtergewirtschaftet, was man irgendwann mal aufgebaut hat und irgendwann platzt dann die Blase sozusagen. Und das ist das, was du auch gerade beschreibst, es pocht überall an unterschiedlichen Stellen hoch, aber es hat dann wahrscheinlich diesen einen großen Wumms gebraucht, dass es dann doch zusammenkracht ineinander, dieses System, oder?
Also ich denke schon, auf jeden Fall. Und es ist auch interessant, dass ja Ende der 80er Jahre haben wir im Prinzip weltweit Umbrüche.
Ja.
In Chile kommt die Demokratie zurück. In Südafrika wird das Apartheid-Regime überwunden. In Asien, Taiwan, Südkorea, Philippinen. Also es gibt überall Aufbrüche und auch im sogenannten Ostblock. Und ich finde das nochmal ganz interessant, dass es da so Ende der 80er Jahre eben diese ja, demokratischen Aufbruchstimmung, Demokratisierung gab. Und das führt ja dann dazu, dass 1991 Francis Fukuyama das Ende der Geschichte prophezeit und sagt, wir sind am Ende der Geschichte angekommen, jetzt ist der Sieg der liberalen Demokratien nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Heute, 35 Jahre später, wissen wir, ja, ist nicht ganz
gewagte
so.
These.
Gewagte These. Aber ich finde das auch ganz interessant, diese diese Diskussion haben wir auch eben ganz oft, dass auch unter jungen Leuten die Vorstellung herrscht, Sozialismus, das ist die Lösung der Probleme. Der Kapitalismus ist böse, Sozialismus ist gut. Und da denke ich auch, ja, das wäre ja schön, wenn in der Schule im Geschichtsunterricht diese Konzepte kritischer auseinandergenommen werden.
Ja, also ich glaube fürs Dritte Reich machen wir das schon relativ gut. Also mir ist zumindest sonnenklar, dass das, was da damals gelaufen ist, absolut schrecklich war. Und jeder, der es anders sieht, der sollte mal in eine KZ gehen und sich angucken, was da gelaufen ist. Aber das ist genau das, was du sagst. Dem wenigsten ist klar, dass es diese zwei Diktaturen eben in Deutschland gegeben hat. Und das, glaube ich, liegt daran auch vorhin, dass du 80er Jahre gesagt hast. Für mich sind die 80er Jahre so die Blütezeit, wo dann, also die ersten Anfänge des Internets haben da so ein bisschen begonnen, wenn man nach Amerika blickt. Da ist der Kapitalismus durch die Decke gegangen. Es war richtig nochmal Aufbruchstimmung. Es wurde ganz viel Neues erschaffen. Da sind natürlich auch die Babyboomer irgendwo so langsam erwachsen geworden. Da waren halt viele Leute einfach da, damit viel geschaffen werden kann. Und was ich interessant finde, ist, dass es in den Ostblock oder in den sogenannten Ostblock, wie du sagst, auch rübergeschwappt ist. Aber das hat trotzdem dann noch seine 10 Jahre gebraucht, bis dann 89 das Ganze tatsächlich dann kollabiert ist und die Mauer damit auch gefallen ist. Also das hat es tatsächlich dann gebraucht. Und Frage an dich jetzt, woran glaubst du liegt es, dass sich dieses Konzept trotzdem so hartnäckig hält? Dass die Jugend sagt, es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn du in deiner Jugend kein Sozialist bist, hast du kein Herz, und wenn du erwachsen bist, immer noch Sozialist bist, hast du keinen Verstand. Diesen Spruch gibt's ja, aber wieso hält sich das auch inzwischen in unserer Gesellschaft, nicht nur bei der Jugend, sondern auch bei den Erwachsenen so sehr, dass der Sozialismus die scheinbare Lösung ist?
Naja, ich denke ja, dass das mit dem Heilsversprechen dieser sozialistisch-kommunistischen Ideologie einhergeht und dass das auch ahistorisch betrachtet wird. Weil, na klar, als Marx seine Thesen aufgeschrieben hat, sind wir in einer ganz anderen Phase der kapitalistischen Entwicklung. Aber der Kapitalismus hat sich ja auch selber domestiziert, reformiert. Also nehmen wir Max Weber, Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn man den liest, dann denkt man, der hat eigentlich auch diese soziale Marktwirtschaft vorweggenommen und hat eben auch genau beschrieben, was Regierungen machen müssen, um stabile Gesellschaften auf kapitalistischer Grundlage zu erreichen. Und ein wichtiges Element ist ja überall die soziale Gerechtigkeit. Und der Sozialismus verspricht das. Und der Sozialismus verspricht das natürlich auf, oder die sozialistischen Ideologen, oder innerhalb dieser Ideologie wird ja versprochen, wir enteignen die Reichen und dann geht's allen besser. Und wir schaffen gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln und damit sind alle Probleme gelöst, getreu dieser marxischen These, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Mhm. Ja, dass die Realität ein bisschen komplizierter ist, kommt ja da nicht vor. Und auch dieses, was du vorhin gesagt hast, diese Gleichmacherei, wir sind nicht gleich. Und der Sozialismus setzt darauf, sozusagen das Kollektiv. Das Kollektiv ist alles, du als Einzelner bist nichts. Und in den nach 1945 errichteten sozialistischen Diktaturen wird das ja dann auch mit einer unglaublichen Brutalität und Härte durchgesetzt. Also die Sowjetunion hat es vorexerziert, mhm, nach ihrer Gründung, nach der Oktoberrevolution, es war ja ein Putsch 1917, dann mit der Gründung der Sowjetunion Anfang der 20er Jahre. Und das Ganze ist ja von Beginn an von einem unglaublichen Terror begleitet, weil weder die Bauern zu ihrem Glück gezwungen werden wollen, noch diejenigen, die Betriebe haben und dieses Schmähbild, was aufgebaut wird, diejenigen, die etwas besitzen, das sind die bösen Ausbeuter, die saugen ihre Arbeit aus. Das ist ja das, eigentlich ist das das Bild des Menschen, der Kapitalismus, des ungezügelten Kapitalismus. Und diese Bilder werden nach 1945 auch überall herangezogen, um diejenigen, die Produktionsmittel besitzen, zu enteignen. Im Osten Deutschlands kommt noch dazu, dass natürlich durch die Nazi-Verbrechen, und das war ja Konsens unter allen Alliierten, dass gesagt wurde, Nazi- und Kriegsverbrecher sind zu enteignen. Die dürfen enteignet werden. Also das war Konsens, auch weil man natürlich diesem deutschen Militarismus und diesem aggressiven Imperialismus eine Grundlage entziehen wollte. Aber was dann in der Durchsetzung der Diktaturen passiert, hat eben nichts mehr mit dem zu tun, was die Alliierten eigentlich für sinnvoll hielten, sondern die Sowjetunion setzt ihr Ideologiemodell mit brutaler Härte durch. Mhm. Also jeder kann zum Kriegsverbrecher, zum Nazi-Verbrecher gestempelt werden und unter diesem Vorwand auch enteignet werden. Also was mich da so auch sehr erschreckt hatte, als ich das dann mitbekommen habe, das war ja alles erst nach 1990 möglich, als die Archive dann offen waren und man sich die Vorgänge anschauen konnte, dass eben auch Leute, die während der Nazi-Zeit im Widerstand waren, nach 1945 genauso brutal enteignet worden sind, dass da gar nicht geguckt wurde, sondern dass es praktisch, dass es ausgereicht hat, dass jemand etwas besaß. Und nach dieser Gesellschaftstheorie war man überzeugt, und das waren eben vor allem die Kommunisten, die davon überzeugt waren, sozusagen, wir enteignen, dann ist das alles Volkseigentum, wie es so schön hieß. War ja nicht wirklich Volkseigentum, das war ja nur das Label.
Ja.
Und wenn dem Volk die Produktionsmittel gehören, dann wird das Volk das also gerecht bewirtschaften. Was man dann aber in allen Volkswirtschaften gesehen hat, war, dass sie nicht funktionieren, weil die Betriebe waren zum Teil in staatlicher Hand, sie waren in der Hand der kommunistischen Parteien. Und im Grundgesetz steht schon, diesem Jahr ist ja auch 75 Jahre Verabschiedung des Grundgesetzes. Und im Grundgesetz steht ja auch so ein schöner Satz wie Eigentum verpflichtet. Mhm. Und dieses Bild des bösen Kapitalisten, der nur darauf aus ist, seine Arbeiter auszubeuten und zu knechten und fertig zu machen, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Also auch ich war immer sehr überzeugt, mich hat dieses Bild der sozialen Marktwirtschaft, die mit Ludwig Erhard in den 50er Jahren im Westen auch etabliert wurde, auch um natürlich dem Kapitalismus Grenzen aufzuzeigen.
Ja.
Also das finde ich sehr, sehr überzeugend, und es hat ja im Westen auch wunderbar funktioniert, wenn man sich den Wohlstandszuwachs anschaut. Und das funktioniert bis in die 80er Jahre, und Ende der 80er Jahre haben wir eine interessante Entwicklung. Der Osten bricht zusammen. Mhm. Oder der Unmut wird so groß, die Staaten sind so schwach, die Sowjetunion hält nicht mehr ihre schützende, bewaffnete Hand über alles, in Anführungsstrichen. Mhm. Also schützend meine ich jetzt im Sinne der kommunistischen Regime.
Schon klar.
Sondern die sind auf sich alleine gestellt. Und keins dieser kommunistischen Regime hatte jemals eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Das wussten die auch. Deswegen ist ja auch die Repression so brutal. Das ändert sich natürlich auch. Also in den 40er und 50er Jahren war in allen Ostblockländern unglaublich brutale Repression. Also mit Tausenden von Toten, mit Zehntausenden, die nach Sibirien in die Lager verschleppt werden. Mhm. Für die DDR allein haben wir 1990 den Stand, dass ungefähr 100, 120.000 Menschen spurlos verschwunden sind. Man weiß nicht, wo die sind. Dann werden die Archive in Russland geöffnet.
Man weiß es bis heute nicht, wo die sind.
Also von vielen haben sich mittlerweile die Schicksale geklärt, aber erst nach 1990, als in der dann noch bestehenden Sowjetunion, später der Russischen Föderation, die Archive geöffnet werden. Und plötzlich, wir als Bundesstiftung, das kommt ja sicher noch, dass ich dann nochmal sage, wo ich eigentlich her bin. Ja, ja. Also wir als Bundesstiftung.
Du kannst aber auch gerne kurz erklären.
Ja, ja. Also ich arbeite ja bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Da haben wir es wieder, der Begriff SED-Diktatur. Ja. Wir würden das heute anders, also wenn wir heute diese Bundesstiftung gründen könnten, das hat ja jetzt vor mittlerweile eben 1998 war, ja 98 war das, hat das der Bundestag, hat diese Stiftung gegründet. Und ihr diesen Namen gegeben, würde man, wenn man es heute machen würde oder auch vor 10 Jahren gemacht hätte, würde diese Stiftung den Namen tragen, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur. Mhm. Weil es war im Grunde die Herrschaft der kommunistischen Partei. Es war eine kommunistische Diktatur.
Ja.
Und in der DDR-Verfassung stand ja auch drin, dass es die Diktatur des Proletariats ist, also die SED hat selbst in die Verfassung reingeschrieben, dass sie eine Diktatur aufbaut. Und
ach, crazy, okay.
Also die haben das auch gar nicht verschleiert. Ne? Also sie haben das dann zwar umschrieben mit, das wird eine sozialistische Demokratie. Und wenn du die dann anguckst, aber wie die Regelungen sind, ne, so alles, was gegen die Herrschaft der SED praktisch verstößt, ist kriminell, ist kann sanktioniert werden.
Und das stand in den Gesetzen,
ja,
also in den,
ja,
den Grundgesetzen.
Ja, ja. Also zum Beispiel im Familiengesetzbuch stand, dass natürlich auch die Keimzelle der sozialistischen Gesellschaft ist die Familie und zur Familie gehören die Eltern und die Kinder. Und die Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu sozialistischen Menschen zu erziehen. Und im Sinne des Sozialismus, also der Wortlaut ist ein bisschen anders, aber im Prinzip das stand da drin. Und dann 3 Paragraphen weiter stand drin, wenn die Erziehungsberechtigten oder die Eltern gegen ihre elterlichen Pflichten, und die waren ja vorher definiert, mhm, verstoßen, dann können ihnen die Kinder weggenommen werden.
Holy shit. Okay.
Also es gab auch durch die gesetzlichen Grundlagen in der DDR auch die Möglichkeit, weitreichende Repressalien auszuführen. Ob man das immer gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt, aber es gab die Möglichkeit. Und zum Beispiel in der DDR-Verfassung von 49 steht dann eben drin der berühmte Paragraph 6, Boykotthetze. Was ist Boykotthetze?
Keine Ahnung.
Ja.
Ich hätte nicht mal eine Idee, was man da interpretieren könnte.
Das kann alles sein. Also Verunglimpfung angeblich demokratischer, sozialistischer Politiker oder Institutionen. Also das ist ganz weit gefasst. Und viele derjenigen, die eben in dieser brutalen Zeit der Errichtung der Diktatur verfolgt worden sind, sind mit diesen unglaublich schwammigen Paragraphen und Begriffen verfolgt, auch zum Tode verurteilt worden. Also,
okay.
Und das prägt, also das ist auch das, du hattest vorhin was gesagt, wo ich so dachte, der Widerstand, der Widerspruch gegen die Diktatur, den gab es die ganze Zeit. Okay. Also wir hatten ja schon gesagt, diese SED-Herrschaft hatte nie die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Mhm. 1953 haben wir den ersten landesweiten großen Aufstand gegen diese Herrschaft im Ostblock. Und der findet ausgerechnet in der DDR statt. Also das ist der 17. Juni 1953. Da gehen in allen größeren Städten der DDR, in den Dörfern, auf dem Land, überall gehen die Menschen auf die Straße und fordern ein Ende der SED-Herrschaft. Sie fordern die deutsche Einheit, sie fordern demokratische Wahlen. Und dieser Aufstand wird, die Bilder sind damals um die Welt gegangen, der wird mit Panzern blutig niedergeschlagen. Die Leute hatten danach ihre Lektion gelernt, die das miterlebt hatten. Also die wussten, gegen die sowjetischen Panzer kommen wir nicht an. Und das führt in der DDR dazu, dass die Stasi massiv ausgebaut wird.
Die Staatssicherheit.
Die Staatssicherheit. Es wird massiv ausgebaut, weil die SED-Führung sagt sich, also zum einen gab es großen Unmut über die Lebenssituation der Menschen. Also es gab noch sehr viele Rationierungen von Lebensmittelkarten, von Waren des täglichen Bedarfs, die man nicht kaufen konnte.
Okay.
Und die SED hat praktisch ein Jahr vorher, 1952, da gibt es die berüchtigte zweite Parteikonferenz, auf der Aufbau des entwickelten Sozialismus oder sowas, also jedenfalls der Aufbau der sozialistischen Herrschaft verkündet wird. Und das geht einher damit, dass einerseits die Repressalien verstärkt werden, die Enteignung in der Landwirtschaft nehmen wieder Fahrt auf, die Enteignung in der Industrie, die Verstaatlichung von Hotels, von Restaurants, von also diesem Gastgewerbe wird aufgenommen. Der Kampf gegen die Kirchen, insbesondere gegen die junge Gemeinde, aber auch gegen die jüdische Gemeinde. Mhm. Zu dem Zeitpunkt flieht fast der gesamte Vorstand der jüdischen Gemeinde aus Ost-Berlin nach West-Berlin. Das ist auch die Zeit, wo im gesamten Ostblock eine antisemitische Kampagne losgeht. Die Anführer der jüdischen Gemeinden, werden verhaftet. In Moskau wird der sogenannte Ärzteprozess vorbereitet, der eine angeblich jüdische Ärzteverschwörung aufdeckt. Mhm. Juden überall fürchten um ihr Leben. Und in der DDR war es noch möglich, da die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin ja noch, die Sektorengrenzen noch offen waren. Jedenfalls fliehen dann ganz viele Mitglieder, aber auch die Leiter der jüdischen Gemeinde aus Ost-Berlin nach West-Berlin und bringen sich dort in Sicherheit. Mhm. Also das ist tatsächlich eine Zeit des verstärkten Terrors gegen angebliche Feinde. 1953 explodiert das Ganze dann in diesem Aufstand, der blutig niedergeschlagen wird. Da werden 10.000 Menschen verhaftet, zu langen Haftstrafen verurteilt. Es gibt über 50 Tote dieses Aufstands. Und die Bevölkerung in der DDR hat ihre Lektion gelernt. Es gibt wieder eine Massenflucht aus der DDR. Die hat es schon vor dem 17. Juni gegeben. Aber viele Menschen sagen, so will ich nicht leben und fliehen. Und das SED-Regime sagt zum einen, wir müssen die Zügel wieder ein bisschen lockerer lassen. Wir haben es übertrieben. Das ist denen schon vorher aus Moskau gesagt worden, weil die SED-Führung wird nach Moskau einbestellt und die sowjetischen Genossen, wie es so schön hieß, sagen denen, sagt mal, was macht ihr denn da? Das geht so nicht. Nehmt mal ein bisschen Druck raus. Wenn der seiner Scholle verbundene deutsche Bauer sein Land verlässt, dann ist das höchste Alarmzeichen.
Ja.
Und natürlich führt die Massenflucht der Menschen, also auch gerade vom Land, führt dazu, dass die Versorgungslage wieder schlechter wird, weil die Felder nicht bestellt werden. Also völlig klar, es ist so eine Kettenreaktion. Und nach diesem 17. Juni, das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, dass im März Stalin stirbt. Okay. Stalin, der ja für die brutalste Form, zumindest im Ostblock, der Repressalien, der Diktaturdurchsetzung, der Herrschaft, der kommunistischen Herrschaft steht, stirbt und viele dieser unglaublich brutalen Repressionen enden mit seinem Tod. Mhm. Es gibt sogar erste Rehabilitierung. Das hält aber nicht lange an. Und in der DDR hat es die Auswirkung, dass nach dem 17. Juni zum einen diese Terrormaßnahmen teilweise zurückgenommen werden. Diejenigen, die in den Aktionen vorher verhaftet worden sind, wie beispielsweise in der Aktion Rose, das ist diese Aktion, die dazu führte, dass die Restaurant- und Hotelbesitzer enteignet wurden unter fadenscheinigen Gründen. Die wurden dann als Schieber und Spekulanten oder als westdeutsche Spione bezeichnet. Die werden zum Teil wieder aus den Gefängnissen entlassen, bekommen ihr Eigentum aber nicht zurück. Das macht man nicht. Und auf der anderen Seite wird auch beschlossen, dass dieser verstärkte Aufbau der Schwerindustrie zurückgenommen wird. Es wird wieder mehr auf die Leichtindustrie gesetzt, also Waren des täglichen Bedarfs, Konsumgüter. Man verspricht eine Verbesserung der Versorgung und gleichzeitig wird der Sicherheitsapparat ausgebaut. Weil im Prinzip ist im Juni 1953 die SED-Herrschaft am Ende. Die SED-Führung mit Walter Ulbricht flieht in die sowjetische Garnison in Berlin nach Karlshorst. Die sitzen da und hoffen, dass die sowjetischen Genossen die Lage in den Griff bekommen. Mhm. Also eigentlich ist das am Ende. Und wenn die Sowjets nicht eingegriffen hätten, wäre wahrscheinlich im Sommer 1953 Deutschland wiedervereint gewesen. Es hätte auch im Osten die Chance gegeben, ein demokratisches System zu errichten. Aber das wird, wie gesagt, durch die militärische Intervention verhindert. 3 Jahre später wiederholt sich das gleiche Szenario in Polen und in Ungarn. Mhm. Und es gibt, also das ist, wie gesagt, also in der DDR haben wir in der Schule gelernt, das waren alles konterrevolutionäre Putsche, vom Westen angezettelt, von westlichen Agenten. Diejenigen, die verhaftet oder hingerichtet worden sind, waren alles ganz böse Westdeutsche, westliche Spione, die den Sozialismus vernichten wollten.
Okay.
Also und im Prinzip hast du dieses Aufflammen des Widerstands, des Widerspruchs im gesamten Ostblock, besonders berühmt ist ja Polen. Polen, da geht's die ganze Zeit. Aber wir haben 68 Prag, da wird versucht, den Sozialismus mit menschlichem Antlitz aufzubauen, wo man sich ja schon fragen muss, also selbst die tschechoslowakischen Kommunisten sind der Meinung, 1968 spätestens, also waren es schon vorher, dass das, was da im Ostblock praktiziert wird, nichts mit Menschlichkeit zu tun hat. Sondern die sagen, jetzt 68, jetzt müssen wir endlich mal einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz schaffen. Aber voran auch die DDR, diese SED-Führung, die sind der Meinung, die Genossen in Prag, die spinnen. Was soll das, Sozialismus mit menschlichem Antlitz? Das ist sozusagen Konterrevolution. Auch das wird, es wird alles niedergeschlagen. Und dazwischen haben wir natürlich noch 1961, also 1952 wird die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, die Landgrenze, dicht gemacht, weil die Menschen eben über diese Landgrenze fliehen. Mhm. Also zwischen den 40er Jahren bis 1961 fliehen 3,5 Millionen Menschen aus der DDR. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Die wollen so nicht leben. Also muss die DDR die Grenze dicht machen. Weil die SED-Führung, also zum einen können die mit diesem Bevölkerungsverlust natürlich das Land nicht mehr halten.
Klar.
Und andererseits sind die ja überzeugt, man muss die Menschen zu ihrem Glück zwingen. Mhm. Es wird die Grenze dicht gemacht, aber die Grenze, die nicht dicht gemacht wird, das ist die zwischen Ost- und West-Berlin. Also es gibt bis zum 13. August 1961 immer noch das Schlupfloch, über West-Berlin in den Westen kommen zu können, fliehen zu können. Und das ist tatsächlich eine Flucht, weil das wird trotzdem natürlich bewacht und die Menschen haben zum Teil nur eine Handtasche bei sich, weil schon jemand, der einen Koffer bei sich hat und in dem Koffer vielleicht noch seine Papiere, also Zeugnisse oder irgendwas ist, wenn er kontrolliert wird, ist völlig klar, der hat Fluchtpläne. Also 13. August 61 wird die Grenze dicht gemacht, weil einfach viel zu viele Menschen mit den Füßen abstimmen und aus diesem Land weg wollen. Und dann sind auch erstmal die Verbindungen zum Westen, die Verbindungen zwischen den Familien, zwischen Freunden, werden lange unterbrochen. Und für die Menschen aus der DDR gibt es eigentlich kein Entrinnen mehr. Die sitzen jetzt in der Falle.
Ja.
Ein paar Jahre später wird dann erlaubt, dass es Verwandtenbesuche zu Weihnachten oder Pfingsten oder Ostern aus West-Berlin nach Ost-Berlin gibt. Und bis dann diese ganzen Passierscheinabkommen und so weiter sind, bis sich dann auch dieser Besuchsverkehr normalisiert, dauert es etliche Jahre, in denen eben auch sehr viele Beziehungen kaputt gemacht werden. Und die SED erhofft sich davon, wenn die Menschen nicht mehr weg können, dann werden die sich mit den Verhältnissen schon arrangieren. Und natürlich passiert das auch, weil jeder Mensch versucht sich, also die Menschen in der DDR haben sich zum großen Teil nicht ausgesucht, dass sie dort leben, dass sie unter diesen Umständen leben. Aber es ist ihr Leben und jeder Mensch hat zumindest nach unserer Überzeugung nur ein Leben. Also muss man aus diesem einen Leben, was man hat, das für sich auch Beste machen. Und die Menschen sehen natürlich auch, sie müssen ihre Kinder schützen, sie müssen die Familien schützen und sie müssen vor allem auch versuchen, dass die Kinder möglichst viele Lebenschancen haben und im Rahmen dieser nun mal vorgegebenen Verhältnisse das machen können, was sie wollen. Oder weitgehend. Und es ist klar, die Grenzen sind, du kommst nicht raus aus diesem Land. Je nachdem, ob du aus einem kirchlichen Haushalt oder einem oppositionellen Haushalt oder Familie kommst, hast du die Chance, Abitur zu machen oder auch nicht. Also es gibt so ganz viele Weichenstellungen,
die vorher vom Staat schon festgelegt
sind. Ja. Also der Staat erwartet Und der Staat ist die Partei, erwartet ein ganz klares Bekenntnis zu sich selbst, zu seiner Ideologie, zum Sozialismus. Ja. Das ist dann auch das, was wir vorher schon mal hatten mit der Jugendweihe. Dieses Bekenntnis zu diesem sozialistischen Staat.
Ja.
Und das ist so auch so eine der Messlatten, woran gemessen wird, sind die jungen Leute vor allem loyal. Und danach wird dann auch entschieden, darf jemand Abitur machen, darf jemand studieren, was darf jemand studieren, welchen Beruf kann jemand ergreifen oder auch nicht. Also es gibt so ganz viele, auch im Alltag, ganz viele Reglementierungen. Und natürlich als Kind kannst du das für dich gar nicht entscheiden. Das entscheiden in der Regel die Eltern. Und die Eltern entscheiden natürlich und sagen, ich will doch meinem Kind nicht das Leben versauen. Also macht man. Und das ist in jedem System so, werden Zugeständnisse gemacht. Und für mich misst sich eine Gesellschaft auch immer daran sozusagen, wie viele Reglementierungen gibt es, die in das Leben der Menschen eingreifen. Mhm.
Und wie viel ist selbstbestimmt und wie viel ist fremdbestimmt.
Ne? Genau.
Ja, das ist mir letztens auch klar geworden, dass es gar nicht, also wir haben ja momentan ganz viel Diskussionen über Rechts und über diktatorische Maßnahmen und so weiter. Und wenn man sich ein bisschen zurücklehnt und reflektiert, dann ist das, was mir am wichtigsten ist, ist meine eigene Freiheit, also dass ich frei sein kann als Mensch. Und dementsprechend wichtig ist es dann auch für mich einmal zu beleuchten, wo bin ich selbstbestimmt und wo bin ich fremdbestimmt. Und in dem Moment, wo ich zu fremdbestimmt bin, weiß ich, da knistert irgendwas, da passt irgendwas mit meinem Freiheitsgedanken oder mit meinem Freiheitsgefühl irgendwie nicht. Ja, und deshalb finde ich, das viel wichtiger zu betrachten als rechts oder links, weil dieses rechts oder links, das kann ja auch ganz schnell abdriften. Ich meine, in den letzten Jahren bekommt man sehr extrem mit, dass man ganz schnell irgendwie als rechts diffamiert wird, nur weil man auch jetzt aktuell wieder anderer Meinung ist als viele andere, statt so eine Diskussionskultur zum Beispiel zu etablieren. Das erinnert mich an genau das, was du gerade sagst.
Naja, ich finde das ganz interessant, weil nach 1990, da ist dann auch in so Diskussionen oder auch wenn du dir die Feuilletons anschaust, da gibt es dann eine ganz eigenartige Diskussion. Ja, wieso haben die Ostdeutschen denn nicht eher aufbegehrt? Wieso haben die sich das alles gefallen lassen? Und in Diskussionen haben wir gerade von Westdeutschen, wo waren fast alle davon überzeugt, dass sie aber ganz mutig gewesen wären. Und sie hätten natürlich, sie hätten sich das nie gefallen lassen. Und was für eine Zumutung. Und im gleichen Atemzug erzählen die, wie traumatisiert sie von ihrem Grenzübertritt vom Westen in den Osten, also aus der Bundesrepublik in die DDR waren, durch die Grenzkontrollen der DDR-Grenze. Und ich habe mir das auch immer ganz interessiert angehört und habe gesagt, und jetzt stellt euch mal vor, ihr hattet einen westdeutschen Pass. Ihr wusstet, ihr kommt jederzeit zurück. Und wenn ihr in der DDR festgehalten worden wärt, dann hättet die ständige Vertretung, dann hättet die Bundesregierung Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um euch aus der DDR rauszuholen. Und ihr seid schon von der Grenzkontrolle, und ich glaube, dass die schlimm war, also weil diese ja, Grenze. Die haben
Autos auseinandergenommen.
Natürlich, ne? Und die haben natürlich auch die Familien eingeschüchtert, also. Und dann gesagt, aber das war der Alltag. Das war der Alltag. Für uns. Ihr habt das ein- oder zweimal im Jahr, wenn ihr in den Osten gefahren seid, in die DDR gefahren seid, erlebt. Und ihr seid davon so eingeschüchtert, aber ihr erzählt uns jetzt, wie mutig ihr gewesen wärt und was ihr alles gemacht hättet, um dieses System vor 89 zum Einsturz zu bringen. Das passt ja nicht zusammen.
Ja. Ja, und das ist auch die Gefahr, glaube ich, an dem Ganzen, weil man selber der Meinung ist, wenn sowas wieder kommt, das merken wir ja. Und ich glaube aber nicht, dass das so ist, dass man das merkt, sondern dass sich das Stück für Stück unter dem Denkmantel mit wir meinen es gut mit der Zeit immer weiter einschleicht und man gewöhnt sich dann vielleicht auch an die ein oder andere Annehmlichkeit, die dieses sozialistische System mit sich bringt. Und auf einmal ist es dann da und auf einmal schlägt das Ganze in eine andere Richtung um, wo wir dann auf einmal diktatorische Züge haben und dann kommst du auch nicht mehr raus aus dem Ganzen, weil dann das, was du auch immer wieder sagst, es ist ja eine Ideologie am Ende des Tages. Diese Ideologie, die prägt sich ja über Jahre, Jahrzehnte in die Köpfe ein und die kriegst du so schnell nicht mehr raus, sondern das musst du dann auch über Generationen wieder aus den Köpfen erstmal rausbekommen. Also deshalb finde ich es eben so wichtig, genau darüber zu sprechen. Und vor allem, wenn wir uns überlegen, wie lange dieses Regime existiert hat, wir können ja eigentlich froh sein, so gesehen, dass es noch Zeitzeugen gibt, mit denen man darüber sprechen kann, auch mit jemandem wie dir jetzt, darum war es mir auch so wichtig, mit jemandem zu sprechen, der das auch selber miterlebt hat und der aus mit einer eigenen Brille dann nochmal drauf gucken kann auf das Ganze. Und aber das für sich reflektiert hat, so wie du das jetzt einfach machst und in den Gesamtzusammenhang irgendwie mal eingebettet hat, um da, soweit es möglich ist, eine Perspektive von oder eine objektive Perspektive auf dieses ganze Geschehen oder diese ganze Geschichte zu bekommen. Und was für mich am aller eindeutigsten ist, dass das Ganze, also die Tatsache, dass Leute fliehen mussten aus diesem Regime oder aus dieser Zone, zeigt mir, also auch die Tatsache, dass wir von Flucht sprechen, zeigt mir einfach, dass es nicht so einfach war, auch überhaupt dieses Land zu verlassen. Ich habe eine Flucht mir rausgezogen und die würde ich gerne vorlesen, und zwar ist es die von dem Peter Döbler. Kennst du die? Okay. Und zwar ist das ein Auszug aus Wikipedia. Ich lese es mal kurz vor, beziehungsweise ich gucke mal ganz kurz. Genau, Peter Döbler, 1940 in Rostock geboren, war deutscher Arzt oder ist deutscher Arzt, der 1971 durch seine Flucht aus der DDR bekannt wurde, bei der 45 Kilometer von Kühlungsborn nach Fehmarn durch die Ostsee geschwommen ist. Ja, also zur Flucht. Für seine Flucht erwog er verschiedene Strecken von Polen aus mit einem Faltboot, von Bulgarien nach Griechenland oder schwimmend vom Dars. Diese Strecken erschienen Döbler jedoch gründlicher überwacht als die Route von Kühlungsborn nach Fehmarn. Döbler bereitete sich ein Dreivierteljahr intensiv auf seine Flucht vor. Er übte sich im Konditionstraining, wofür er auch im Winter regelmäßig 20 Kilometer von Kühlungsborn nach Warnemünde sowie von Warnow schwamm, machte Kraftsport und autogenes Training und studierte Strömungen und Windverhältnisse und den DDR-Grenzschutz. Er schaffte sich Informationen über Grenzboote in der betreffenden Region und überprüfte die Sichtverhältnisse im Bereich der Grenzscheinwerfer der DDR. Im Jahr vor seiner Flucht ließ er sich scheiden, den Kontakt zu seiner Mutter reduzierte er, um sie nicht zur Mitwisserin zu machen. Vor seinem Aufbruch schrieb er ihr einen Brief, in dem er anwies, ihn gegen Republikflucht anzuzeigen, damit sie unter seiner Unternehmung nicht zu leiden hätte. Seine Mutter folgte dieser Anweisung und konnte bei den Verhören durch die Stasi glaubhaft machen, dass sie in den Fluchtpläne nicht eingeweiht worden war. Dass jemand einen Fluchtversuch unternommen hatte, bemerkte man in Kühlungsborn am 25. Juli 1971 etwa um 23 Uhr, als man Döblers Kleidung fand, die er am Spätnachmittag in einem Gebüsch versteckt zurückgelassen hatte. Kampfschwimmer und Boote suchten das Meer ab. Gegen Mitternacht nahm Döbler die Suchscheinwerfer wahr, konnte sich aber durch Abtauchen retten. Döbler orientierte sich am Sternenhimmel und mit einem Kompass. Er trug einen Neoprenanzug, Klammer auf, den er sich über einen westdeutschen Bekannten, für den er auf der Leipziger Messe jobbte, besorgt hatte, Klammer zu. Er besorgte sich Flossen für die Hände und für die Füße und war mit einem aufblasbaren Schwimmring, Schokolade, Schmerztabletten und Methamphetamin ausgerüstet. In seinem Gürtel führte er wasserdicht verpackt seine Zeugnisse mit, um in der Bundesrepublik Deutschland als Arzt arbeiten zu können. Nach ungefähr einem Tag wurde er in Staberhook von einem Motorsegler aufgenommen und ließ sich zur Polizei bringen. Es war die längste Strecke, die je ein DDR-Flüchtling schwimmend überwand. Also die Tatsache, dass jemand das alles auf sich nimmt und sich genauestens darüber informiert und auch genau weiß, was mit seiner Frau oder seiner Mutter passiert, wenn er diese Flucht wagt, das sagt mir, wie krass das da abgegangen ist. Und der Arzt, der ist es sicherlich nicht blöd. Also wenn man sich diese Geschichte anhört, weiß man, wie intelligent und wie clever und wie gewieft man sein muss, um sowas durchzuführen. Und deshalb, da bin ich komplett bei dir. Also jeder, der irgendwie behauptet, ich hätte das anders gemacht oder ich hätte mich früher gemeldet, forget it. Und
naja, und es ist ja auch, ich finde, das ist so, wir wissen ja bisher immer noch nicht, wie viele Menschen ihr Leben bei Fluchtversuchen verloren haben. Also wir wissen, in Berlin an der Mauer sind zwischen 61 und 89 ungefähr 140 Menschen ums Leben gekommen. Und der letzte Mauertote war ja ein 18-jähriger, Chris Geffroy, der im Februar 1989, weil er dachte, der Schießbefehl ist ausgesetzt, mit einem Freund versucht, nach West-Berlin zu fliehen und erschossen wird. Und seine Mutter hat dann später diesen ersten Mauerschützenprozess angestrengt, worauf Bärbel Bohler ja diesen bezeichnenden Satz geprägt hat, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Okay. Weil das ist natürlich ein wirklich auch schwieriges Kapitel, wie geht der Rechtsstaat eigentlich mit Verbrechen und Unrecht um, was in einer Diktatur begangen wird. Und dort auch teilweise durch geltende Gesetze in irgendeiner Weise abgesichert ist. Und ich finde, und entlang der innerdeutschen Grenze geht man ja auch von mehreren hundert Toten aus. Und, ja. Und wir haben aber, du hast es jetzt hier auch vorgelesen, der hat überprüft, ob er über die Grenze zu Jugoslawien oder Bulgarien, Türkei fliehen können. Und wir haben als Bundesstiftung einen Film gefördert von Freier Klier, der hat den Titel Tod, wo andere Urlaub machen. Weil in der DDR, also auch gerade unter uns jungen Leuten dann in den 80er Jahren, wir hatten die Illusion, gut, über die innerdeutsche Grenze kann man nicht fliehen, das ist viel zu gefährlich. Aber in Bulgarien, die Grenze ist nicht richtig gesichert. Da hat man eine Chance, wegzukommen. Wenn man es irgendwie schafft, da in die Grenznähe zu kommen, dann haben wir uns vorgestellt, ist das relativ easy. Oder viele junge Leute haben sich das vorgestellt, dass man da leichter fliehen kann. Es war aber nicht so, sondern diese Grenze war genauso martialisch bewacht. Und wie gesagt, wir haben diesen Film eben auch über diese Schicksale gemacht, über junge Leute, die dort verhaftet wurden, angeschossen wurden oder eben auch ja erschossen worden sind. Und, ja. Und wenn man sich auch anschaut, was die Leute alles, also derjenige, der diesen Ballon gebaut hat, und mit seinem Bruder im Ballon dann über die Grenze geflogen ist. Ne? Oder in Berlin hat einer dann vom heutigen Finanzministerium, da ist auch draußen ein Comic, den man sich anschauen kann, der diese Flucht darstellt. Der hat eben einen Mann vom Dach des Finanzministeriums, heutigen Finanzministeriums aus, und kurz dahinter verlief die Mauer, hat er praktisch mit so einer Art Lastenaufzug seine Familie praktisch mit einem Anker, der über die Mauer geworfen wurde. Auf der anderen Seite der Mauer standen Freunde von ihm, die das Ganze befestigt haben. Und da wurde die Familie in so wie so eine Art Tragekorb gesetzt und wie auf so einer Seilbahn runtergelassen. Und das Irre war, auf diesem Dach waren sowjetische Wachmannschaften stationiert. Weil die dort aber so abgeseilt wurden, haben die Sowjets, die das gesehen haben, gedacht, da werden Agenten von der DDR-Staatssicherheit aus in den Westen geschleust. Die haben also nicht eingegriffen. Also ich finde, da sind auch manchmal wirklich irre Glückszufälle, aber andererseits sind das auch welche Gefahren, die Leute eingegangen sind, um diesem Regime zu entkommen. Und ich finde das eben auch immer ganz interessant, weil wir haben natürlich in den letzten Jahren auch diese Diskussion, die Berliner Mauer, das ist heute das Mittelmeer. Und wo ich immer denke, nee Leute, guckt mal genau hin. In der DDR war das Grenzregime nach innen gerichtet, um die Menschen daran zu hindern, in den anderen Teil Deutschlands zu gehen. Mhm. Und ich finde, man muss dann schon noch mal genau hinschauen. Erstens sozusagen, welche Funktion haben Grenzen? Dienen sie dazu, Menschen einzusperren? Oder dienen sie auch, und das kann man ja auch sehr differenziert sehen, auch einem Schutz nach außen?
Ja, ja.
Und das ist jetzt nochmal unabhängig davon, dass die Flüchtlings- oder Asylpolitik kritikwürdig ist oder ja. sein kann. Und wir eine vernünftige Migrationspolitik benötigen.
Absolut, ja.
Aber diese Gleichsetzung Berliner Mauer gleich
ist ein bisschen weit hergeholt, ja.
Also da finde ich, das hat eben auch viel mit historischem Unwissen zu tun.
Ja, und also, weil du gerade sagst, Grenzenschutz nach außen, gerade in der jetzigen Zeit wird man sich ja vorstellen, die europäischen Grenzen besonders schützen zu wollen. Jetzt, wo bestimmte Kriege einfach stattfinden, jetzt, wo ich vielleicht auch davon ausgehen muss, dass es vielleicht tatsächlich, also Spione gibt es ja trotzdem immer noch, dieser Begriff klingt so Hollywood-mäßig, aber die gibt's ja trotzdem. Also Schläferzellen ist dann vielleicht einfach besser. Die gibt's ja trotzdem. Und die Leute, wenn ich keinen Grenzschutz habe oder wenn ich meine inneren Grenzen nicht schütze vor dem Äußeren, dann gehe ich halt das Risiko ein, dass irgendwann innen drin nichts Schützenswertes mehr ist, weil alles infiltriert wurde. Und was ich da interessant finde, ich weiß nicht, kennst du Yuri Besmanow?
Nein.
Das ist ein, und da verschwimmen jetzt die Grenzen so ein bisschen, das ist ein russischer Geheimagent gewesen, der erzählt hat, wie die kommunistischen Regime, insbesondere Russland natürlich, versuchen, den Westen zu infiltrieren erstmal versuchen sie den, wie sagt man, ihn zu demotivieren, also gewissermaßen zu destabilisieren. Da gibt es unterschiedlichste Methoden und eine Methode könnte dann zum Beispiel sein über Informationsveränderungen und so weiter und so fort. Und um da sozusagen über Generationen hinweg die Jugend, die nachkommt, das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wenn du als Jugendlicher kein Sozialist bist, hast du kein Herz, das sozusagen die Generationen so zu prägen, dass sie so bleiben, um diesen Sozialismus bis in ihr Erwachsenenleben zu tragen, um dann einfach anfälliger zu sein, beziehungsweise die Gesellschaft sozusagen so auseinanderzunehmen, dass sie leicht übernommen werden kann von dann zum Beispiel kommunistischen Systemen oder dann eben anderen Diktaturen, die ein Interesse daran haben, dass der Westen zugrunde geht. Und das fand ich einen interessanten Ansatz, dass diese Regime gar nicht unbedingt auf Kurzfristigkeit gedacht sind, sondern schon auch diese Langfristigkeit sehen, weil es ist ja immer noch dieses Feindbild Westen, Westen-Osten, das hast du ja jetzt auch wieder mit dem Ukraine-Krieg, der gute Westen, der böse Osten, wo wieder zwei Welten aufeinanderprallen. So. Aber ich dachte, den kennst du vielleicht, den Yuri Besmanow, der hat ein ganz interessantes Video oder ein Interview gegeben auf YouTube. Ich verlinke es mal in den Shownotes, aber es ist auf jeden Fall sehenswert, das ist interessant. Weil gerade jetzt inzwischen, weißt du schon, mit Social Media und so weiter und so fort, du musst ja nicht mehr die Social Media Netzwerke besitzen, um Meinungen bilden zu können. Du kannst ja auch einfach Bot-Farmen bauen, wo dann einfach Input permanent rausgeschmissen wird und generiert wird, der dann in den Algorithmus mit einfließt und bestimmte Denkmuster prägt. Also, aber so weit denkt man natürlich in unserer freiheitlichen Welt nicht unbedingt, sondern man denkt sich, ja, natürlich ist jedes Profil ein natürlicher Mensch, der dahinter steckt, aber dass es da vielleicht Regierungen gibt, die da ein gesondertes Interesse oder ein besonderes Interesse daran hat, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, fand ich nochmal einen interessanten Ansatz. Und dass der in den 80er Jahren schon da war.
Ich finde auch, und das, ich glaube auch, dieses Ausmaß an, sagen wir mal, ungezügeltem Meinungsaustausch, neutral gesprochen, ich glaube, das hat sich niemand richtig vorstellen können, sondern eigentlich haben, glaube ich, war ja auch diese Vorstellung, das ist so wie mit den Medien. Mhm. Das gibt dann extreme Medien, aber es ist auch klar, das sind extreme Medien und wer die konsumiert oder sich meint, da informieren zu wollen oder zu müssen, der ist auch in der Regel auf dieser extremen Position sowieso schon eingeschossen und in den sozialen Medien. Ich finde das eben auch, also da sind so viele toxische Diskussionen.
Ja.
Also sowohl vom Ton her als auch aber vom Inhalt und ich finde das bei bestimmten Themen, wo man jetzt nicht total firm ist, auch sehr schwierig zu unterscheiden oder überhaupt entscheiden zu können, was ist denn jetzt hier Fake, was ist Desinformation, was ist eine tatsächliche Information und wir hatten eigentlich die Zeit, jede Information, die man dort findet. Manchmal kommt einem was Spanisch vor, in Anführungsstrichen. Mhm. Spanier, entschuldigt.
Ja.
Also kommt einem was komisch vor. Dann fängt man an zu googeln und andere Quellen heranzuziehen. Aber du kannst ja nicht für alles, was dort gebracht wird, die Zeit hat man gar nicht.
Vor allem bei allem, was heutzutage ein Aufreger ist. Das war gerade das perfekte Beispiel. Mir kommt was Spanisch vor. Bei diesen ganzen Aufregern, wenn du wirklich versuchen möchtest, in kein Fettnäpfchen zu treten, das kannst ja du gar nicht alles wissen. Das funktioniert ja gar nicht. Und da braucht es einfach eine gesunde Distanz dazu. Aber was, also, und du hast natürlich recht, was ist Desinformation, aber was sind auch tatsächlich was sind echte Personen, die da vielleicht eine bestimmte Meinung prägen in eine gewisse Richtung oder die bestimmte Inhalte nochmal besonders veröffentlichen und so weiter und so fort. Und dann, das kann sich ja auch wieder replizieren. Also wenn ich Konsument bin, werde ich vielleicht auch irgendwann zum Creator und erstelle Content basierend auf dem, was ich schon gesehen habe, weil ich sage, okay, das macht für mich Sinn. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, ja, warum hält sich denn diese sozialistische Ideologie so hartnäckig? Ich schätze auch, dass Social Media da durchaus eine gewisse Rolle spielt, weil natürlich mit so Aufregerthemen und so weiter und mit, ich habe hier doch die goldene Lösung für euch, hört mir doch endlich mal zu, das Ganze natürlich entsprechend Aufmerksamkeit bekommt, insbesondere von den jüngeren Peergroups.
Naja, und natürlich gibt es ja dieses Heilsversprechen. Mhm. Es gibt ja dieses Versprechen, der Sozialismus, wenn er denn dann mal richtig gemacht wird, weil diese Diskussion haben wir ja auch.
Ja, stimmt.
Also der Sozialismus ist eine gute Idee, die halt bisher bloß immer blöd umgesetzt wurde. Ne?
Ja.
Und daran halten sich ja viele auch fest und sagen, ja, das wird dann aber ein demokratischer Sozialismus. Und wenn man danach mal sagt, ja, aber also aus meiner Sicht sind Sozialismus und Demokratie schließen sich aus.
Okay. Mhm.
Also das ist meine Meinung. Ich denk dann immer, wieso haben wir nicht ein demokratisches System mit einer liberalen, mit einer sozialen Marktwirtschaft? Was ich auch sehe, ist natürlich, dass wir gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Entwicklungen haben, wo Bevölkerungsgruppen natürlich benachteiligt sind. Und auch.
Was meinst du zum Beispiel?
Naja, also zum Beispiel, wenn du dir in Großstädten mit einem Gehalt, was du als normaler, in Anführungsstrichen, Arbeitnehmer verdienst, keine Wohnung mehr leisten kannst. Wenn du in Ballungszentren, also nicht mal mehr am Stadtrand, dir was leisten kannst, weil die Mieten explodieren, dann denke ich schon, ja, da läuft was schief. Ansonsten.
Aber da ist doch die Frage, woran liegt das? Weil ich glaube, dass, also meine Theorie, oder aber ich mache mir auch so ein bisschen Gedanken dazu, woran liegt das? Es liegt ja daran, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen extrem viel verdienen, sich das noch leisten können und andere Bevölkerungsgruppen extrem wenig verdienen und sich das nicht so unbedingt leisten können. Und ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass der Grund darin liegt, dass es zu viel staatliche Interventionen gibt. Also zum Beispiel werden große Konzerne zum Beispiel subventioniert. Und Subventionierung ist für mich nichts anderes als ein sozialistisches Tool. Zu sagen, Planwirtschaft, wir steuern jetzt, dass dieses Unternehmen nicht zugrunde geht. Wir halten es irgendwie künstlich am Leben mit Steuergeldern. Und das bedeutet auch gleichzeitig wieder, dass die Steuern müssen ja irgendwo herkommen. Ja, die muss ja irgendjemand bezahlen. Und natürlich gibt es unterschiedliche Steuersätze und so weiter. Aber dass jemand, der eh schon wenig verdient, auf einmal mehr Steuern bezahlen muss, das tut dem deutlich mehr weh, als wie wenn jemand sehr viel Geld hat und jetzt auf einmal mehr Steuern zahlen muss. Weil du hast ja so ein gewisses Level an Gehalt, wo du sagst, jetzt habe ich einen guten Lebensstandard. Wenn es darüber hinausgeht, finde ich das mega cool, aber wenn es drunter geht, wird es schwierig. So, und das spielt da, glaube ich, so ein bisschen mit rein. Und dadurch steuerst du das Ganze natürlich in eine gewisse Richtung und also da finde ich, hast du auch dieses, das, was man als Korporatismus irgendwo bezeichnet, der Mussolini hat diesen Begriff so ein bisschen geprägt, das, was du als Korporatismus bezeichnen könntest, dass Unternehmen auf einmal ansagen, wo es lang geht. Und da, finde ich, spielt dann zum Beispiel auch wieder der Lobbyismus mit rein, der dann auch bestimmte Wege einschlägt und bestimmte Wege vorgibt. Und jetzt kommst du dann wieder zurück, ja, dann machen wir eben dieses Bürgergeld, was ja dann auch wieder sozialistisch ist, weil dann musst du dich auch wieder an bestimmte Regeln halten, damit du dieses Bürgergeld überhaupt bekommst. Und da mag es vielleicht in Zukunft sogar Regeln geben, die es jetzt noch gar nicht gibt, dass du irgendwelche Budgets einhalten musst und so weiter und so fort, was auch immer. Und ich glaube, dass das ein Problem sein kann, das da mit reinspielt. Und wenn man sich rausnehmen würde aus dem Ganzen und nicht auf Mietpreisdeckel und so weiter schreien würde, das wird sicherlich dauern eine Zeit lang, bis sich das reguliert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwann bemerkt, ah ja, okay, wir brauchen auch Personen mit niedrigeren Lohngruppen, damit das Leben in der Stadt auch überhaupt noch lebenswert ist. Und ich glaube, dass sich das System mit der Zeit irgendwann von selber reguliert.
Also das ist zumindest auch meine Hoffnung. Also weil natürlich, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückschauen, diese ganzen Hartz-Reformen und auch, dass damals sicher aus, sagen wir mal, arbeitsstrukturellen Erwägungen sicher tatsächlich auch richtige Entscheidungen gefällt worden sind. Aber das ist ja auch die Zeit, wo dieses sogenannte Tafelsilber verscheuert wurde, ne? Der Staat hat sich aus dem sozialen Wohnungsbau zurückgezogen. Und wenn wir jetzt sagen, also wir leben nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung und wenn es genug Wohnungen gibt, dann sinken auch wieder die Mietpreise. Mhm. Also dieses Angebot und Nachfrage. Aber wenn der Wohnungsbau, und der ist ja über die letzten 10, 20 Jahre extrem verknappt worden, erstens, weil Bauen immer komplizierter wurde, es immer mehr Regulierungen, Vorgaben, Vorschriften gegeben hat.
Und das macht das Ganze natürlich auch extrem teuer. Ne?
Das macht das Ganze extrem teuer. Und natürlich müssen auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, also das ist ja auch diese Milchmädchenrechnung, anzunehmen, dass die Kommunalen billiger bauen können, preiswerter bauen können, dann die Wohnungen preiswerter vermieten können. Aber wenn du zumindest, also ich kann jetzt für Berlin das zumindest sagen, da liest du dann auch ständig in der Zeitung oder in den sozialen Medien oder wo immer man sich informiert, mhm. Liest du dann eben auch, dass die Mieten bei den kommunalen Wohnungsbauunternehmen das gleiche Niveau haben wie bei den privaten Wohnungskonzernen, einfach weil die Kosten so sind. Und ich finde, das ist ja das, was man aus der DDR lernen kann. Also das betrifft die Bahn, das betrifft eigentlich auch die sogenannten Unternehmen der Daseinsvorsorge, wenn du die auf Verschleiß führst. Und ich finde, die Bahn ist ja das beste Beispiel. Wenn das auf Verschleiß gefahren ist, wenn die Investitionen nicht stimmen, natürlich funktionieren diese Unternehmen dann vielleicht nochmal 10, 15, 20 Jahre und leben aus der Substanz und leben von dem, was aufgebaut worden ist. Aber wenn du das nicht die ganze Zeit pflegst, es ist wie beim Eigenheim. Wenn ein Ziegel in deinem Dach kaputt ist, solltest du das sofort reparieren.
Ja.
Weil dein Dach hält vielleicht noch 5 Jahre, aber dieser eine Ziegel ist dann das Mosaiksteinchen, was alles andere bröckeln lässt. Und irgendwann hast du ein komplett kaputtes Dach und dann ist dein Haus im Arsch, in Anführungsstrichen. Ja. Ne?
Das ist eine gute Analogie, ja, ne? Finde ich schon.
Und ich finde, dass also dieses die Substanz aufzehren, nicht zu investieren. Und ich finde, das kann man ja in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik einfach auch für viele Unternehmen sich anschauen, dass von den Städten die Energie- oder Wasserversorgung privatisiert verkauft wurde. Jetzt versucht man das mit tierisch viel Geld zurückzuholen, um Energiesicherheit, Versorgungssicherheit wiederherzustellen. Und manchmal frage ich mich auch, also
wäre das nicht der richtige Weg gewesen? Also ist das nicht der richtige Weg, das zu privatisieren?
Nee, weil diese Privaten natürlich auf, und das ist ja genauso wie bei der Altenversorgung, finde ich. Also das hat man ja gemerkt, das sind dann oft Konzerne, das sind börsennotierte Unternehmen, wie auch immer, das sind Aktiengesellschaften und die sind auf Profit. Also die sind mit einem Profitstreben verbunden. Mhm. Und ich bin jetzt niemand, der sagt Profitstreben oder dass man eben auch versuchen muss, Geld zu verdienen. Ich verdamme das nicht, aber ich finde, bei Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der sozialen Daseinsvorsorge, also Vorsorge wie im Energieunternehmen, Wasserversorgung, von denen auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaft ein Stück weit abhängt oder das Funktionieren unserer Gesellschaft abhängt. Ich finde, das sollte nicht einer Profitmaximierung unterliegen, sondern da sehe ich schon die Verantwortung des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Grundversorgung gesichert ist und die Gesellschaft aber auch vor eben explodierenden Preisen geschützt ist. Mhm. Und in der DDR hat man das eben durch so eine unglaubliche, also alles war verstaatlicht und dann wurde alles subventioniert. Und ich finde das ganz interessant auch, weil auch die SED-Führung in der DDR wusste spätestens seit den 1960er Jahren, dass das, was sie da treiben, den Staat in den Bankrott treibt. Mhm. Also das gibt interne Gutachten, wo schon 68 warnen die Ökonomen in der DDR davor, dass das, was die Führung da macht, nicht geht. Also und die sagen eigentlich Dinge, die kapitalistisch sind, die sagen, der Wohnungsmarkt muss privatisiert werden. Die Menschen müssen die Chance haben, Wohneigentum zu erwerben. Die Hausbesitzer, die auch eben Mietshäuser besessen haben, die sollen wieder die Verfügung über ihr Eigentum bekommen. Die sollen auch sagen können, wir erhöhen die Mieten, um die Reparaturen der Häuser decken zu können.
Ja.
Das finde ich ganz interessant, dass das eigentlich auch damals bekannt war, aber nicht umgesetzt wurde, weil die SED-Führung dann auch aus ideologischen Gründen gesagt hat, wir sind besser als der Westen. Und bei uns sind die Preise stabil. Und bei uns gibt es keine Preiserhöhung. Nein, und das Brötchen muss 5 Pfennig kosten. Auch wenn die Herstellung des Brötchens 65 Pfennig kostet. Die Bürger müssen das Brötchen für 5 Pfennig kaufen können. Und das führte ja dann dazu, dass diese Waren auch entwertet waren. Also, dass die Bauern dann teilweise ihre Schweine mit den, also dieses eben Brot und Brötchen waren so billig, dass man damit die Tiere füttern konnte. Das war billiger als Futter.
Oh, wow.
Oder es hat zu ganz, es hat zu völlig irren auch Dingen geführt, dass zum Beispiel das Gemüse oder Obst im Sommer subventioniert war in den Verkaufsstellen. Aber der Preis, zu dem der staatliche Handel das von den Bauern abgekauft hat, war höher als wozu man es verkauft hat. Und es gibt eben diese Berichte, dass dann findige Leute in die Verkaufsstellen gegangen sind, das Zeug zum billigen Preis gekauft haben und dann wie in so einer Kreislaufwirtschaft zurückgegangen sind und das zum höheren Preis an den staatlichen Staat wieder. Also ich meine, na klar muss man sagen, also das zeigt eben auch den Erfindungsgeist, ne? Ja. Aber es ist ja komplett widersinnig.
Ja, total. Und das, was du aber gerade beschreibst, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit bei dieser ganzen Diskussion. Wo ziehe ich denn die sozialistische Grenze? Also wo ist es okay, sozialistische Tools, sage ich einfach mal, sozialistische Werkzeuge zu verwenden, wie zum Beispiel bei der Gesundheitsversorgung? Und wo ist es eher richtig, das Ganze privatisiert laufen zu lassen? Und weil am Ende geht es ja immer darum, wie können wir das Ganze, oder der kapitalistische Gedanke ist ja, so viel wie möglich verkaufen zu wollen, und damit einhergeht aber in der Regel auch immer, ich habe Konkurrenz und deshalb muss ich immer besser sein als die Konkurrenz. Deshalb habe ich da ja automatisch, ich muss besser sein als die anderen, also als die anderen Unternehmen, die ein bestimmtes Produkt zur Verfügung stellen. Und bei Strom ist es jetzt so, Strom kann nicht noch besser sein, aber Strom kann dann vielleicht günstiger sein. Und wenn jemand eine Methode findet, wo er noch günstiger Strom herstellen kann, also wieso soll das dann nicht zum Beispiel privat sein? Bei der Gesundheitsversorgung mache ich so ein Fragezeichen dran, weil eigentlich müsste die Gesundheitsversorgung bei uns zum Beispiel so gestrickt sein, dass sie Verlust macht. Es ist immer ein Verlustgeschäft, weil im besten Fall habe ich gut ausgebildetes Personal. Im allerbesten Fall haben die nichts zu tun, weil niemand krank ist, niemand stirbt und so weiter. Also das ist ja der Optimalfall, aber das ist ja nicht das Ziel von einem privatisierten Krankenhaus oder sowas, sondern ich kenne einen, der bei uns im Klinikum, das ist da hinten, gearbeitet hat, und der hat da war ich noch ein kleiner Junge, da hat der schon sich darüber aufgeregt, dass der damalige Geschäftsführer gesagt hat, wir müssen als Klinikum konkurrenzfähig bleiben. Da muss ich sagen, was heißt denn konkurrenzfähig bei dem Klinikum? Wir müssen nur das bestmöglich für unsere Menschen schaffen. Naja, auf jeden Fall, Gesundheitssystem, mache ich nochmal so ein kleines Fragezeichen dahinter. Auch da haben private Stellen, glaube ich, ihren Vorteil. Aber bei allem anderen, wo es einfach darum geht, immer besser zu werden und immer bessere Produkte zur Verfügung zu stellen, das ist jetzt vielleicht auch ein radikaler Gedanke, aber da finde ich, wieso nicht dem Ganzen freien Lauf lassen? Mit dem Staat als Schiedsrichter, ja, also dass halt, keine Ahnung, nicht irgendwie Umweltgift in die Flüsse abgeleitet werden und so weiter, ja, als Schiedsrichter irgendwo, aber nicht als derjenige, der die Richtung vorgibt. Weißt du, wie ich meine?
Nee, also ja, ich überlege gerade, wie ich das hier. Also ich schwanke da auch hin und her und denke, ja, aber ein staatliches Unternehmen kann doch diese Weiterentwicklung genauso betreiben. Also der technologische Fortschritt. Und natürlich setzt das voraus, dass man Mittel für Forschung und Wissenschaft natürlich auch zur Verfügung stellt und nicht das als sozusagen die Kirsche auf dem Eisbecher und dem Sahneberg auf dem Eisbecher versteht. Sozusagen ja. Etwas kann man haben, muss man nicht, sondern. Aber wie gesagt, also bei mir würde sich das eben vor allem auf diese grundlegenden Versorgungsdinge beziehen. Weil ich finde, also jetzt gerade auch der Überfall auf die Ukraine und ja. Dann auch diese der fehlende Zugang zu billigem Öl und Erdgas und so, das hat ja auch dann gezeigt, wie schnell dieses System ins Wanken kommt. Mhm. Wenn der Zugang zu diesen Ressourcen fehlt, wie dann.
Absolut, ja. Na?
Und, aber wie gesagt, ich bin da, das ist jetzt sozusagen das, was ich mit meinem, in Anführungsstrichen, Bürger, Bürgerinnenverstand,
klar, mir da so. Klar, Weltpolitik, ja, aber also. Ja.
Also, wo ich dann auch denke, dass, also auch mit der Gesundheitsvorsorge, das wäre auch wieder ein abendfüllendes Thema, also, weil, da denke ich, wir haben ein so unglaublich ausgefeiltes Gesundheitssystem. Und
in
immer.
In der Notversorgung.
Nee, nicht nur, sondern auch, also, ich meine, wir haben Ärztemangel, wir haben, ich weiß nicht, wie es mittlerweile mit Pflegern und Krankenschwestern aussieht, aber, okay. Aber wenn du irgendwo hingehst, es gibt MRT und ich weiß nicht, was für alles, die neuesten Geräte und das ist ja auch die Frage, ob immer eine OP notwendig ist. Also, wo man dann schon denkt, ja, also dieses Konkurrenzdenken, weiß ich nicht, ob das immer was bringt oder ob das nicht dann auch dazu führt, dass es eben eine Form von Überversorgung ist, ja, wo man aber natürlich im Einzelfall dann selber froh ist, wenn man es bekommt. Ne?
Darum sage ich auch Notversorgung. Also in der Notfallversorgung, weil ich mich mit einem Arzt genau darüber unterhalten habe, der sagt, in der Notversorgung, da können uns wenige tatsächlich das Wasser reichen, weil wenn mit dir irgendwas ist, ist gerade hier gerade die Sirene gegangen, wenn mit dir irgendwas ist, dann bist du 0,nix im Krankenhaus. Mhm. Aber das Gesundheitssystem müsste ja eigentlich eins davor beginnen. Es müsste eigentlich damit beginnen, weil die meisten Krankheiten sind Herz-Kreislauf-Krankheiten, sind Krebs, sind Schlaganfälle und so weiter. Also gut, ist auch Herz-Kreislauf, aber diese Krankheiten, die ja Zivilisationskrankheiten sind. Das heißt, die könnte ich eigentlich relativ gut vorbeugen mit einem vernünftigen Lebensstil. Jetzt ist die Frage, was ist der vernünftige Lebensstil? Und dadurch, dass das aber niemand zu 100% beantworten kann, ist da jeder auf sich selber gestellt, was auch gut ist. Aber darum sage ich, wir sind in der Notfallversorgung, sind wir relativ gut, was das Ganze
und in der Hausarztversorgung theoretisch auch. Genau. Also dieses Hausarztsystem ist ja eigentlich auch ein tolles System, was viele Länder so nicht haben.
Genau, grundsätzlich ja. Nur da ist dann natürlich die Frage, um zu dem Thema wieder zurückzukommen, macht es Sinn, dass wirklich dann sozialistischen oder auf einer sozialistischen Grundlage aufzubauen oder nicht? Wenn ich mir jetzt überlege, wir hätten zwei Ärzte in einem Dorf, der eine ist mega gut in dem, was er macht, und der andere ist mega schlecht, was er macht, die bekommen am Ende aber beide das Gleiche, ist ja auch wieder Kacke.
Absolut. Also ich meine, ich bin sowieso, also natürlich, also wegen meines Berufs, meiner Berufung, ja, aber auch meiner Herkunft, ich bin allem, was das die Etikettierung sozialistisch, kommunistisch, bin ich sehr skeptisch. Also weil das geht immer mit Druck, mit Repression, mit Unterdrückung einher, mit einer Gleichschaltung. Du musst die Leute mit Gewalt dazu bringen, dass sie dann alle das Gleiche wollen. Also in der DDR hieß es ja auch, oder überhaupt im Sozialismus, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit.
Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Was heißt das?
Na, das heißt eigentlich sozusagen, du willst jetzt eigentlich Marmelade essen. Das schmeckt dir auch. Aber jemand sagt dir, Marmelade ist blöd. Es gibt keine Marmelade. Dann besteht deine Freiheit darin, dir zu sagen, nee, eigentlich will ich gar keine Marmelade. Weil Marmelade ist ja doof. Ich finde, das ist auch ein repressiver Freiheitsbegriff, also sozusagen, oder der Staat sagt, wir brauchen, also Walter Ulbricht, der hat Anfang der 60er Jahre, hat er dann gesagt, wir können den Sozialismus nicht nur mit Friseuren, mit Friseusen und Verkäuferinnen aufbauen. Ne? Und das ist dann auch die Hinführung oder die verstärkte auch Bewerbung von Frauen sollen Männerberufe ergreifen. Mhm. Zu einer Zeit, wo das für die meisten Frauen auch noch gar nicht zum Alltag gehört hat, dass sie überhaupt eine Berufsausbildung hatten oder einen richtigen Berufsabschluss oder Schulabschluss hatten. Und dann sagt er also, auch dieses Stereotyp, na, Frauen, die wollen ja vor allem Verkäuferinnen und Friseusen werden und nee, das brauchen wir nicht, wir brauchen Ingenieurinnen und wir brauchen Traktoristinnen und was auch immer. stimmt ja auch alles. Ne? Eine Gesellschaft braucht eine Vielzahl an Berufen, um funktionieren zu können. Aber zum Schluss führte das dazu, dass viele Leute nicht mehr wählen konnten, welchen Beruf sie eigentlich ergreifen und ausüben wollen. Und ich meine, klar, wir haben heute auch einen Numerus Clausus für beim Zugang zu bestimmten Fächern,
ja,
mit einer Form der besten Auslese. Aber wenn der Staat bis ins Kleinste vorgibt, meinetwegen, wir brauchen 13 Traktoristinnen und diese 13 werden jetzt Traktoristinnen, also ist ein bisschen übertrieben, aber dann wurde von dem Einzelnen erwartet, dass er jetzt Einsicht in die Notwendigkeit hat, dass der Staat die Traktoristin braucht und deswegen Traktoristin wird. Und
Herz und Seele.
Na, mit Herz und Seele und auch sagt, ja, mir gefällt es zwar nicht, aber für den Sozialismus gebe ich doch alles. Mhm. Und ich finde, das ist, also ich finde, für mich ist das eine total auch gefährliche und gruselige Vorstellung. Also weil in einem solchen System, wir hatten das und da will ich auch nicht leben. Also von daher bin ich diesen ganzen Sozialismus, Kommunismus, Ideen sehr abgeneigt. Also weil es eben für mich mit Repression, mit Unterdrückung, demokratische Rechte und Freiheiten und nicht anders zu realisieren ist.
Ja, ja, weil eben die Menschen so sind, wie sie sind, ne? Weil sie so unterschiedlich sind.
Ja, also und ich glaube ja, die meisten Menschen haben eine ähnliche Vorstellung von dem, was für sie Glück ist oder wie sie sich wohlfühlen.
Wie sie auch behandelt werden möchten, ja, wie sie andere behandeln.
Genau.
Ja.
Und das ist eben eigentlich aus der Erfahrung heraus, auch wenn man sich aktuelle sozialistische Regime anschaut, Venezuela, Kuba, wie auch immer. Also das wird ja, es gibt ja nicht ein sozialistisch-kommunistisches Regime, was richtig funktioniert. Der Ausnahmefall, also, und ich meine das jetzt gar nicht so, wir haben China, wo es auf der einen Seite eine hohe soziale Repression gibt, mhm, und Unterdrückung von auch natürlich politisch in Anführungsstrichen abweichende Meinung, aber andererseits eine unglaublich ausgeprägte kapitalistische Struktur.
Ich wollte gerade sagen, also die Chinesen sind erst seitdem erfolgreich, seitdem sie ihren kommunistischen Pfad etwas verlassen haben und sich dem Kapitalismus geöffnet haben. Seitdem sind die eigentlich erst erfolgreich. Davor war es ein Entwicklungsland. Ich meine, die erhalten ja auch immer noch Entwicklungshilfe von Deutschland. Das ist das, was ich zum einen mal irre finde. Aber davor waren sie auf jeden Fall ein Entwicklungsland. Sind sie an einer oder anderen Stelle natürlich immer noch, aber trotzdem, ja.
Wollen wir eine kurze Pause machen?
Gerne.
Ja. Ja. Dann kann ich mir auch noch mal einkissen. Also, weil ich finde es auch total interessant, zum Beispiel Indien gilt ja auch immer noch als Entwicklungsland. Die sind Atommacht und die schießen Satelliten ins All. Also, wo ich so denke, also das geht für mich nicht mit diesem Bild, also zusammen.
Ne? Nein, gar nicht. Also, und vor allem, du hast auf der anderen Seite Rentner. Was habe ich letztens gehört? Das sind manchmal nur ein, zwei Wochen, wo das Geld einmal vom Steuerzahler reinkommt. Und auf der anderen Seite muss es an die Rentner ausbezahlt werden. Naja, Freunde, in den nächsten Jahren haben wir einen Unterschied von jungen Leuten, die nachkommen und Rentnern, die in Rente gehen in den nächsten 10 Jahren, von 7 Millionen. Also wir haben einen Überschuss von 7 Millionen Rentnern. Wer soll das bezahlen? Und gleichzeitig bezahlen wir für 300 Millionen Euro Fahrradwege in Peru und bezahlen China und Indien. Und naja, also irgendwann ist halt der Geldsäckel am Ende.
Ja, ganz genau, ne? Also weil ich glaube, das ist ja auch diese irre Vorstellung, der Staat druckt das Geld. Also weil ich denke so, also ich finde immer dieses Bild, also wir alle haben ein Haushaltsbudget. Wir wissen, was wir verdienen, wir wissen, was wir für Ausgaben haben und dann können wir überlegen, ist was übrig und was machen wir mit dem, was übrig ist.
Ja, und was da noch dazu kommt, ist, wenn du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, dann heißt es ja nicht, ah ja gut, dann erhöhen wir halt die Geldmenge.
Ja.
Damit du dir leichter tust, deine Schulden abzubezahlen, sondern heißt, naja Freund, entweder du bezahlst jetzt oder es gibt richtig Probleme.
Ja. Naja, und ich finde auch alle sozialen Wohltaten musst du dir leisten können. Und ich meine, ja, die DDR hat sich ihre sozialen Wohltaten vom Westen durch diese Strauß-Kredite, die Milliarden D-Mark-Kredite finanzieren lassen. Also die DDR war 82 pleite, sie war 89 pleite, dann 82 gab es den Strauß-Kredit, den Schalkowski, der Stasi-Koko-Chef, besorgt hat durch seine offensichtlich guten Kontakte zu Strauß. Und es heißt ja auch eben, dass damit der Bestand der DDR verlängert worden ist. Also ich meine, wir können jetzt kontrafaktische Geschichtserzählung machen. Es ist immer die Frage, Geschichte ist nie vorherbestimmt und wir wissen auch nicht, was passiert wäre, wenn die DDR diesen Kredit nicht bekommen hätte, weil damals war noch Brezhnev an der Macht, die Brezhnev-Doktrin noch in Kraft, also dass kein Land aus diesem sozialistischen Verbund ausscheren darf. Man weiß es nicht.
Ne? Ja.
Aber ich finde auch eben dieses, es hat schon, jede Gesellschaft hat eben auch eine rationale Grundlage.
Es ist total, total. Und da bin ich echt gespannt, was da die nächsten Jahre noch passieren wird.
Mhm.
Ja. Sind wir noch in der Pause?
Ja, wir machen noch Pause.
Okay.
Ich gehe mal ganz kurz.
Das war voll interessant. Ja. Okay, ja, alles klar.
Dann lass uns doch jetzt gerne einmal drüber sprechen, was dann nach, also wir sind ja jetzt schon die ganze Zeit bei nach 1990, aber was insgesamt so nach 1990 passiert ist, da hast du bestimmt auch die ein oder andere persönliche Geschichte, wie es dir dann damit ergangen ist, als dann die Grenzen offen waren und so weiter. Mhm. Ja.
Ja. Also was ich ja ganz interessant finde, so wenn ich zurückdenke, ans Ende der 80er Jahre. Also zum einen, ich fand das immer so, wir haben natürlich unsere Eltern oder, also ich bin ohne Vater aufgewachsen, weil mein Vater Schwede ist und der galt in der DDR als Staatsfeind, weil er Artikel und Bücher veröffentlicht hat, die sich kritisch mit dem System auseinandergesetzt haben. Der durfte dann nicht mehr in die DDR rein, wir durften nicht raus, bla bla bla, also ich habe den auch nie kennengelernt, weil er eben schon Anfang der 80er Jahre verstorben ist. Und was ich aber so interessant fand, dass dieses Klima Ende der 80er Jahre, also bei unseren Eltern, sage ich jetzt mal, ne, also obwohl das in meinem Fall so nicht zutrifft, aber für die saßen die Erfahrungen, also unsere Eltern sind ja die in den 50er Jahren jung waren und die auch über ihre Eltern dann wiederum auch noch diese Erfahrungen der Nazizeit, der frühen Nachkriegszeit, der dann auch Durchsetzung der zweiten Diktatur miterlebt hatten und auch noch in Erinnerung hatten und die natürlich dann auch durch diese Repressalien, die es in anderen sozialistischen Ländern gab, wo es dann immer hieß, da wurde die Konterrevolution niedergeschlagen. Die haben ja schon mitbekommen, wie die Regime reagiert haben, wenn sie in Frage gestellt wurden. Und für die war dann auch, also, und jede junge Generation nimmt für sich in Anspruch, dass sie furchtlos ist und stellt auch die ältere Generation zur Rede. Sagt, wie konntet ihr nur und wieso habt ihr? Und das erinnere ich mich auch so in den 80er Jahren, dass wir natürlich auch dann diese Fragen gestellt haben. Und wieso sitzen wir hier in diesem Land fest? Und wieso? Und wieso? Und wieso macht ihr euren Mund nicht auf? Und was ich immer ganz
interessant... Das hast du deine Mutter gefragt
damals. Ja, ja. Oder auch, wenn man im Familienkreis mit den Älteren diskutiert hat.
Okay.
Und das war natürlich immer auf einen ganz engen Kreis begrenzt. Und man wusste auch, also von einigen wusste man natürlich auch, dass die sich dem Regime entzogen haben. Also zu unserer Familie gehörten eben auch sehr viele Pfarrer.
Mhm.
Und das war eben auch wieder so ein Freiraum, also wo auch oft diskutiert wurde oder wo auch Dinge möglich waren oder es gehörten Künstler dazu. Und in diesen Künstlerkreisen wurden natürlich, da herrschte auch ein anderes Klima als in SED-Kreisen.
Waren ja schon immer freiere Denker und so.
Ne? Genau.
Ja.
Und die Kunstszene hat ja auch immer wieder versucht, Grenzen auszutesten. Nehmen wir Heiner Müller oder auch Christa Wolf, die haben bestimmte Sachen angesprochen, haben dann aber auch immer geguckt, wie weit kann man gehen. Wir haben Erich Löst, die ja dann auch im Gefängnis waren. Also es war ja auch sowas etwas sehr Fluides. Und das prägt natürlich auch diese Zeit, dass du in einem Rechtsstaat oder in der Bundesrepublik, du weißt genau, wo ist die Grenze. Du weißt genau, wo ist die rote Linie und wenn du die überschreitest, ist das strafbar. Es gibt klare Gesetze, was nicht bedeutet, dass es nicht auch Ungerechtigkeit gibt, aber diese Willkürerfahrung.
Und Gesetz, dass sagt, du, ja, Gesetz sagt ja auch nicht automatisch, was richtig und was
genau,
falsch ist.
Genau, nee, ja. Genau. Sonst ist dann ja. Natürlich, wenn du dann das Pech hast, vor Gericht zu landen, dann kannst du auch noch hoffen, dass du einen guten Anwalt hast.
Ja,
ne?
Ja.
Aber diese Erfahrung der Willkür, die natürlich auch unsere Elterngeneration geprägt hat, dass die einfach wussten, oder es hat sich dann natürlich auch rumgesprochen, dass Leute, die meinten, sich auf die Verfassung der DDR berufen zu können, da stand ja drin, alles Meinungsfreiheit, irgendwas. Also was da drin stand, naja, das klang auch nicht ganz schlecht. Aber jeder wusste, nee, das ist damit nicht gemeint. Mhm. Weil es dann drei Passagen weiter eben genau eine Einschränkung gab und gesagt wurde, aber wenn das, dann.
Ja.
Also das ist alles eben eine Auslegungssache war und du wusstest auch nie, wie es gerade ausgelegt wird. Also was der eine machen konnte, wurde bei dem anderen mit Gefängnis bestraft. Also es war, wow. Es war und auch dieses Klima sollte ja geschaffen werden, dass du nie genau wusstest, passiert dir jetzt was oder passiert dir nichts. Mhm. Und es ist auch genau dieses, nach 1990 gab es ja dann auch diese Diskussion, also war die DDR ein Stasi, ein Überwachungsstaat, haben alle sich gegenseitig bespitzelt? Nein, haben sie nicht.
Drum war ich auch gerade so verwundert, als du gesagt hast, ihr habt da so offen drüber gesprochen bei euch in der Familie.
Ja, also aber nur im engsten Familienkreis, auch wenn du wusstest, du kannst dich auf die Leute verlassen. Mhm. Also, und man angenommen hat, man kann sich verlassen. Und natürlich sind auch einige dann bei Personen, von denen sie meinten, sie können denen Vertrauen auf die Nase gefallen,
ja.
Weil sich dann nach 90 rausgestellt hat, das waren Stasi-Leute. Die haben Verständnis geheuchelt oder haben so getan, als ob sie auch kritisch wären, nur um die ganze Zeit an die Stasi zu berichten. Das hat es auch gegeben. Aber du kannst nicht die ganze Zeit mit Verfolgungswahn leben. Ich bin trotzdem der Meinung, in bestimmten Kreisen hatten wir alle Verfolgungswahn. Also natürlich habe ich mir und haben auch viele meiner Freunde, wir haben uns immer die Frage gestellt,
ist der andere nicht?
Ist der vielleicht? Berichtet der? Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Guck mal, der erzählt dauernd politische Witze. Lach mal lieber nicht.
Irre,
also es gab ständig diese Schere im Kopf und diese Selbstzensur und auch dieses ja zum Teil grundsätzliche Misstrauen. Was kann man jetzt sagen, was kann man nicht sagen? Und das ist, ich finde, das sitzt auch sehr tief. Wobei auch gerade in den 80er Jahren, das gab eben dann auch so Enklaven in Anführungsstrichen, also in den Betrieben, die Arbeiter, die haben kein Blatt vor den Mund genommen. Also die wussten auch, ihnen kann nichts passieren. Also wenn sie jetzt nicht wirklich was ganz staatsgefährdendes, keine Ahnung, was auch immer von sich geben, passiert denen nichts.
Warum aber nicht?
Naja, man brauchte die Arbeiter. Die DDR hatte ja auch einen Arbeitskräftemangel.
Okay.
Und im Prinzip war da auch in den 80er Jahren eine Situation eingetreten, dass eben ein Schichtarbeiter mehr verdient hat als zum Beispiel der Ingenieur. Also weil es eben auch, die DDR hatte sich ja auf die Fahne geschrieben, man ist ein Arbeiter- und Bauernstaat. Und da gab es eben dann auch bei den Einkommen ein gewisses Ungleichgewicht, wo viele auch gesagt haben, warum soll ich studieren? Ich verdiene hinterher nicht mehr als wenn ich eine Berufsausbildung mache und mit 18 arbeiten gehe, da geht's mir doch besser. Warum hier irgendwie?
Okay.
Also das gab da auch so Ungleichgewichte und für unsere Elterngeneration, wie gesagt, also dieses offene Diskutieren war wirklich nur in ganz eingeschränkten Kreisen
ja.
Möglich, wo man dachte, man kann sich vertrauen. Aber was dann eben auch, weil Jugend ist immer aufmüpfig, egal wo.
Ist auch gut so. Ja?
Ist auch gut so. Aber was dann auch immer, also was für unsere auch Elterngeneration ganz tief saß, oder die das war diese Erinnerung an diese blutig niedergeschlagenen Aufstände. Oder auch jeder kannte jemanden, der im Gefängnis verschwunden war für nix und wieder nix.
Wirklich? Du auch?
Ja, natürlich. Man wusste das. Also Freunde von mir sind, die haben einen Fluchtversuch, oder nicht Freunde, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber in dem erweiterten Kreis der Clique, wo ich war, hat eben ein junges Paar, die waren beide 18, haben einen Fluchtversuch geplant und sind praktisch wegen dieses geplanten Fluchtversuchs dann verhaftet worden. Sie ist in dieses berüchtigte Frauengefängnis nach Roneck gekommen und er, weiß ich jetzt nicht, wo er war, aber und natürlich wurde das dann in dem in dieser Clique, in dem Freundeskreis auch erzählt. Es wussten alle und natürlich war das abschreckend. Wurde ja gesagt, oh, und wenn du sowas planst, dann rede mit niemandem drüber. Also auch, was du vorhin vorgelesen hast. Zum einen, um die anderen nicht in Gefahr zu bringen, aber auch, weil du nicht wusstest, wer berichtet vielleicht auch, weil er Angst hat.
Ja.
Oder weil sie Angst hat. Aber einfach von den blanken Zahlen, 1990, 1989 gab es ungefähr 189.000 IMs, also inoffizielle Mitarbeiter, also Leute, die ihr Umfeld ausgespitzelt haben oder ausspitzeln sollten. Und es gab 90.000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter.
200.000 dann in Summe.
Nahe 280.000. Ne? 189.000 und 90.000, also so 200. Also das war schon ein ganz schön dichtes Netz. Und ich fand das immer ganz interessant, wenn man mit eben russischen Freunden jetzt gerade auch von Memorial redet. Die sind immer völlig entsetzt über diese hohe Zahl von Stasi-Leuten, die versucht haben, die Gesellschaft im Blick zu behalten.
Wie viele Leute haben damals insgesamt in der DDR gelebt?
Also 17 Millionen etwa.
17 Millionen. Mhm. 300.000 von 17 Millionen?
Ja, ich überlege auch gerade.
Warte mal, wir rechnen mal ganz kurz. 300.000 geteilt durch 17, 1 zu 3. 1 zu 3. Es sind knapp 2%, 1,76. Mhm.
Und es gab natürlich Bereiche, die waren stärker mit Spitzeln durchsetzt als andere. Aber wenn du dir so eine Gesellschaft vorstellst, du musstest nicht bei der Stasi sein, um andere zu verpfeifen. Also diese Konzentration auf die Stasi in den 90er Jahren, die führt auch ein bisschen in die Irre, weil es gab die sogenannten Hausbuchführer. Diese Hausbuchführer haben die Hausgemeinschaft kontrolliert. Aha. Und je nachdem, wie die drauf waren, haben sie eben mehr oder weniger kontrolliert. Und vor allem sollten die darauf achten, wer in dem Haus bekommt Westbesuch. Und wenn man Westbesuch hatte und der über Nacht blieb, dann musste der in das Hausbuch eingetragen werden mit Namen und Adresse. Oh, wow. Also es war schon ein hohes Überwachungssystem da. Dann, es gab die Kampfgruppen der Betriebe, da waren 210.000 Menschen drin unter Waffen, also die Zugang zu Waffen hatten, die sollten auch dazu dienen, das Regime abzusichern. Die DDR hat sich eine unglaubliche Armee geleistet, mit, glaube ich, 300.000 Menschen, die ständig unter Waffen waren. Die Stasi, dann 2,3 Millionen Menschen waren Mitglied in der SED.
Okay, die sowieso auf Spur sind. Dann
die sowieso, also nee, also würde ich auch nicht sagen. Also von diesen 2,3 Millionen, wenn du in so einem Land lebst und du weißt, eine bestimmte Karriere kannst du nur machen, wenn du in der Partei bist. Also viele sind wahrscheinlich auch genau aus solchen Erwägungen reingegangen. Okay. Gar nicht, weil sie unbedingt überzeugt waren, sondern weil sie bei der Abwägung, kann ich jetzt einen bestimmten Posten erreichen, kann ich bestimmte Dinge machen innerhalb des Rahmens, den dieses Regime vorgibt, dann haben eben auch genug Leute die Entscheidung getroffen, naja, gut, dann gehe ich halt in diese Partei.
Ja, verstehe.
Und als wir eben in dem Alter waren, wo man hätte angesprochen werden können, gab es dann eben auch immer diese Warnung, um Gottes Willen, wenn du angesprochen wirst, mach das, die versauen dir dein ganzes Leben, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Also das sind ja auch immer so Abwägungen und Entscheidungen, wo jeder dann für sich selber sagen muss, nee, das ist meine Grenze, mache ich nicht. Oder sich sagt, oh, eigentlich will ich ja noch mal was werden in meinem Leben.
Ja. Ja.
Also ich bin auch angesprochen worden während des Studiums, dass wenn ich promovieren will, dann soll ich in diese SED eintreten. Mhm. Also weil ja vor dem Hintergrund meiner Familiengeschichte wisse man ja nicht, ob ich loyal sei und man wisse auch noch nicht, ob man mich in die SED aufnehmen würde. Aber als Zeichen meiner Loyalität zu diesem Staat, der mich ja immerhin hat Abitur machen lassen, solle ich einen Aufnahmeantrag in die SED stellen. Und ich habe das dann abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Weil ich auch dachte, nee, also lieber gehe ich als, keine Ahnung, lieber arbeite ich in irgendeiner kirchlichen Einrichtung oder schlage mich so durch. Aber ich kann das nicht, ich will das nicht, ich lehne das alles ab. Und natürlich hatte meine Mutter ihre Erfahrung wiederum vor sich, also mit der Geschichte mit unserem Vater. Meine Mutter war eigentlich Lektorin in einem DDR-Verlag, die durfte dann nicht mehr als Lektorin arbeiten. Die musste sich dann, also in der DDR gab es dieses, die schöne, in Anführungsstrichen, Einrichtung, dass man sich bewähren musste in der Produktion. Und meine Mutter musste sich dann 4 Jahre als Nachtwache in einem Krankenhaus bewähren.
Bevor sie dann wieder als Lektorin arbeiten
musste. Nee, als Lektorin durfte sie gar nicht mehr arbeiten, sondern nach diesen 4 Jahren durfte sie dann tagsüber arbeiten als Bürohilfe. Und dann gab es in der DDR eine Einrichtung, die wird heute sehr positiv bewertet, die sogenannte Frauenförderung. Und mit dieser Frauenförderung versuchte man, Frauen zu qualifizieren. Also weil, wie gesagt, in den 60er Jahren beispielsweise hatten sehr viele Frauen, das ist wie im Westen, also das sind ja die gleichen Frauengenerationen,
ja,
hatten sehr viele Frauen eben noch keinen, also Schulabschluss hatten sie dann fast alle, aber eben keinen richtigen Berufsabschluss, weil das Gesellschaftsbild oder ja das Geschlechterbild, was das Familienbild, was vorherrschte, war, der Mann versorgt die Familie, die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder. Und diese Vorstellungen waren bei diesen Generationen ja auch noch vorhanden. Die sind ja gleich ähnlich sozialisiert worden. Das ändert sich in der DDR dann in den 60er Jahren, aber interessanterweise ändert sich es auch im Westen. Mhm. Also mit den 1860er Frauen, das ist so spannend. Du musst dir mal Frauenzeitschriften aus dieser Zeit angucken, 68 zum Beispiel, die Freundin. Ich bin ja wirklich vom Glauben abgefallen. Da wird gesagt, geschiedene Frauen sind die Besten. Und Frauen werden nicht ermutigt, sich scheiden zu lassen. Aber Frauen wird gesagt, macht eine Berufsausbildung, heiratet nicht blind, gebt eure Ausbildung nicht auf. Ihr wisst nicht, ob eure Ehe glücklich wird. Und wenn ihr eine Ausbildung habt, seid ihr nicht komplett von eurem Mann abhängig. Mhm. Also die jungen Frauen werden, also wird ganz klar gesagt, heiratet nicht zu früh, kriegt nicht zu früh Kinder, macht eine Ausbildung. Das sichert euch Unabhängigkeit. Und ich muss sagen, ich war völlig, also auch mein Bild, wie die Gesellschaft oder bestimmte Vorstellungen im Westen waren, ich war komplett überrascht, dass das so war.
Was hattest du gedacht?
Dass das völlig rückständig war. Also, dass alle Frauen, wenn sie sich wirtschaftlich leisten konnten, zu Hause geblieben sind, keine Ausbildung hatten, vom Mann abhängig waren. Es gab ja noch diese eigenartigen Gesetze bei euch in Anführungsstrichen, dass eben bis 1977 theoretisch der Mann die Verfügungsgewalt über die Frau hatte. Mhm. Und der Mann durfte entscheiden, ob die Frau arbeiten geht oder nicht. Also es war die sogenannte Hausfrauenehe, ne?
Ja.
Und auch da war festgelegt, der Mann hat diese Pflichten, die Frau hat jene Pflichten. Und wenn die Frau ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter und Ehefrau nicht nachkommt, dann darf der Mann eben Sanktionen ergreifen. Also darf er zum Beispiel ihr Beschäftigungsverhältnis kündigen. Bis 58 durfte der Mann das ohne Wissen der Frau machen oder bis Anfang der 60er Jahre. Also es ist völlig, also Sachen, die für uns zumindest im Osten dann völlig unvorstellbar waren. Und mein Bild war aber so ein bisschen, das hat sich ja dann nach 1990 ist das ja auch so kultiviert worden. Also im Osten waren die Frauen alle selbstbewusst und emanzipiert. Und im Westen, da gab es dann zwar diese kleine Schicht der Emanzen und der Feministinnen, aber die anderen, die waren alle so ein bisschen rückständig. Ist ja völliger Unsinn, also weil das hat man aber auch erst in den 90er Jahren dann auch, je mehr Frauen oder je mehr man auch Einblick hatte in das, wie die westdeutsche Gesellschaft funktioniert hat, hat man eben auch mitbekommen, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Und diese Entwicklung fängt eben auch für Frauen im Westen, genau wie für Frauen im Osten, Ende der 60er Jahre trägt das richtig Früchte. In Ost und West unterschiedlichen Gründen. Aber wie gesagt.
Interessant, gell?
Ja, absolut.
Interessant, dass das parallel so stattgefunden hat.
Also, ja, das ist eine Entwicklung in moderner Industriegesellschaften.
Ja, stimmt. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Also ich habe gestern oder vorgestern war es erst, hat eine Dame, die ist, sie hat nur so viel gesagt, dass sie Babyboomerin war, war ich auf einem
Kongress oder was das war. Und die haben, und sie hat eben auch erzählt, dass in den 60er Jahren war das auch tatsächlich trotzdem, das stimmt schon, was du gesagt hast, trotzdem ein Statussymbol, wenn die Frau zu Hause bleiben konnte und der Mann der Alleinverdiener war sozusagen. Es war schon auch irgendwo ein Statussymbol, trotzdem.
Auf jeden Fall. Und ich meine, also wenn wir jetzt mal kurz auf dieses Thema abschweifen, ich finde, das ist ja auch heute so, also man muss sich doch nichts vormachen. Kleine Kinder sind anstrengend und die brauchen viel Aufmerksamkeit. Und wenn man da noch, wenn beide voll berufstätig sind, und das war ja das Idealbild in der DDR.
Beide voll berufstätig und Kinder.
Und Kinder. Okay. Und der beschwerliche Haushalt. Weil das ist ja auch so ein Paradox, obwohl das Gesellschaftsbild im Westen davon ausging, dass Frauen mit kleinen Kindern oder zumindest bis sie in die Schule kommen oder 10 Jahre oder wie alt sind, eigentlich zu Hause sind. Und die Frauen im Westen hatten, dank des Kapitalismus, hatten die eine Vielzahl von Haushaltshelfern zur Verfügung. Mhm. Also vollautomatische Waschmaschine und. Und den Frauen im Osten wurde das zwar immer versprochen, aber es gab die nicht. Also noch Ende der 80er Jahre war es eben eine Ausnahme, wenn man eine halb- oder vollautomatische Waschmaschine im Osten ergattern konnte. Wir hatten eben eine Waschmaschine, die hat gewaschen und daneben stand die Schleuder und man musste sich dann mit seinem ganzen Körpergewicht auf diese Schleuder werfen, wenn da die Wäsche drin war, weil diese Schleuder ansonsten durch die ganze Wohnung getanzt ja. ist und höllischen Lärm gemacht hat. Aber was ich interessant fand, war eben, dass und viele Frauen im Osten hätten zum Beispiel gerne Teilzeit gearbeitet. Das war aber nicht so ganz vorgesehen. Also der Staat hat sich dann später darauf eingelassen, weil um die Frauen in der Berufstätigkeit zu halten, musste man ihnen natürlich auch entgegenkommen. Aber die Frauenförderpläne. Also es gab dann dieses Instrument der Frauenförderpläne, um Frauen zu qualifizieren. Vor allem natürlich auch in Männerberufen, aber auch in anderen. Aber man wollte eben auch zeigen, dass der Staat bestens für seine Frauen sorgte. Das war so ein Slogan. Und viele Frauen, also auch gerade die in der Produktion, in Schichtarbeit waren, also es war sowieso alles anstrengend. Auch der Alltag war viel anstrengender, weil du bist eben nicht wie heute in eine Kaufhalle gegangen oder wie im Westen damals und dann hast du gekauft, was du wolltest, sondern du bist eben in die Läden gegangen und dann hast du erstmal gefragt, haben sie? Und meistens hieß die Antwort, nee, haben wir nicht. Und dann bist du in den nächsten Laden gerannt und hast das Gleiche wieder gemacht. Und
das kannst du dir gar nicht vorstellen, gell, dass es da auch leere Regale gegeben haben muss.
Ja, das auch, aber in der Regel, es gab wenig leere Regale, die waren mit irgendwas gefüllt, was man aber in der Regel nicht kaufen
wollte. Ach so.
Also es gibt eben auch diese.
Auch nicht besser eigentlich.
Nee, also es gab dann eben auch zum Beispiel diese Schaufenster, wo du lauter Türme aus Waschmittelpackungen, Spee hieß dieses gängige Waschmittel in der DDR, wo du lauter Waschmittelpackungen hattest oder also man hat schon drauf geachtet, dass es wenig leere Regale gab, aber was dann da drin stand, war oft auch das nicht, was die Bevölkerung kaufen wollte oder brauchte.
Okay.
Also der Alltag war ohnehin sehr anstrengend. Dann, du hast, und damals wurde noch 43 Stunden gearbeitet, Kinderbetreuung, das ist alles anstrengend und der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. Und viele Frauen haben dann natürlich auch gesagt, auch gerade wenn sie Schichtarbeit hatten oder 9 Stunden an der Maschine standen, haben die auch gesagt, wir sind viel zu kaputt, weil diese Fortbildungsmaßnahmen solltest du in deiner Freizeit machen. Und die Freizeit war sowieso beschränkt. Also weil du Haushalt, Einkaufen, Kinderbetreuung, weil das ja alles noch dazu kam. Und das ist ganz interessant. In den 70er und 80er Jahren werden dann Frauen immer gefragt, was ist ihr liebstes Hobby? Und rate mal, was ungefähr 70% der Frauen in der DDR gesagt haben, was ihr liebstes Hobby ist.
Nichts tun.
Schlafen, ja, genau, schlafen.
Ja.
Also nicht irgendwie lesen oder spazieren, wandern, sondern schlafen. Und das finde ich, das ist schon auch bezeichnend für diese Situation. Aber wie gesagt, für meine Mutter, in Anführungsstrichen, war das dann ein Glück, weil sie konnte dann über so eine Frauenfördermaßnahme, konnte sie dann im Abendstudium nochmal Psychologie studieren und konnte dann Mitte der 70er Jahre wechseln an praktisch, sie hat an Kinderpsychologie, pädagogische Kinderpsychologie hieß das, glaube ich, studiert, und sie konnte dann an in der DDR gab es davon zum Schluss 3 solche Einrichtungen, wo körperlich oder geistig behinderte Kinder im Alter zwischen 1 Jahr und 21 betreut und gefördert wurden. Und da hat sie dann als Psychologin gearbeitet. Aber ich finde, das ist eben auch so dieses, meine Geschichte ist vielleicht auch nicht typisch für die DDR, aber diese Einschränkungen, deine Oma lebt im Westen und du willst zu ihrem 80. Geburtstag, ja, oder du willst, es stirbt jemand, du willst zur Beerdigung und du kriegst aber nicht die Genehmigung, sondern der Staat sagt, nö, du darfst nicht raus.
Aus Willkür.
Oder weil sie Angst hatten, du bleibst im Westen. Und das eben, selbst wenn man dann jemand hat fahren lassen, dann sind die Familiengehörigen, die Kinder oder der Ehemann oder die Ehefrau, je nachdem, wen man hat fahren lassen, da wurde drauf geachtet, dass man sozusagen, ich nenne es jetzt mal Geiseln, dass man entfand sozusagen die anderen Familienmitglieder als Geiseln zurückhält. Und dann wurde aber vorher geprüft, bevor die Genehmigung in Ausnahmefällen gegeben wurde, dass die fahren dürfen. Da wurde dann genau geprüft, ist die Ehe zerrüttet? Weil
dem ist das dann vielleicht egal. Ja.
Ja, der bleibt dann oder die bleibt dann drüben. Die Ehe ist sowieso vorbei, die kommen nicht zurück. Also und ich meine, also dieses, ich sag immer, also man hat auch im Alltag merken, man hat im Alltag gemerkt und man hat auch merken können, wenn man nicht komplett davon überzeugt war, dass alles gemäß dem Spruch Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, hat man auch im Alltag diese Beschränkungen gemerkt. Und natürlich haben die Leute auch, also eine unserer Liebsten, in Anführungsstrichen Liebsten, aber eine wichtige Beschäftigung war das zwischen den Zeilen lesen. Na, also du liest einen Artikel und du weißt genau, die belügen dich von vorn bis hinten. Und dann versuchst du zwischen den Zeilen durch kleine Formulierungen rauszukriegen, was eigentlich wirklich Sache ist. Also dieses zwischen den Zeilen lesen. Und das war ja eben auch so, diese Diskrepanz. Die Leute haben in den Betrieben gesehen, dass es gab kein Material, die Maschinen waren komplett veraltet. Und dann lasen sie in der Zeitung Planerfüllung mit 120% und wir schreiten voran auf dem Weg des Sozialismus. Und was die Leute gesehen haben, waren, sie kriegten keine Handwerker, die Wohnungen waren in einem maroden Zustand. Das Einkaufen wurde immer beschwerlicher und. Also diese Erfahrung mit dem, was in der Zeitung verkündet wurde, passte nicht zusammen.
Und was ich dann interessant finde, ist, dass es dann gleichzeitig, und das habe ich im Bundesarchiv gefunden, oder es ist ein Bild aus dem Bundesarchiv, ich habe es nicht gefunden, ich habe danach gegoogelt, das ist dann so ein Bild. Ich lese es mal kurz vor. Unsere Antwort an Provokateure: festes Vertrauen zur Regierung.
Ich würde sagen, das Bild ist aus den 50er oder 60er Jahren. Ne?
Ja.
Also so wie die Leute aussehen. Also es sind nicht 70er oder 80er, es ist, glaube ich, 50er irgendwie, oder?
Ich weiß nicht, ob es dabei steht. Lass mich mal kurz gucken. Es steht nicht dabei. Heinz Junge hat das Foto gemacht. Aber was ich da interessant finde, ist dann einfach zu sagen so, naja, vertrau doch der Regierung. Also auch wenn es in der Zeitung steht, du musst doch vertrauen, vertrau doch darauf, dass die Regierung uns, oder dass sie es gut mit uns meinen. Das ist genau das. Und auch da muss ich immer mal wieder an die jetzige Zeit zurückdenken, wo ich mir denke so, boah, nein, das ist nicht eure Aufgabe, liebe Medien, Vertrauen in die Regierung zu schaffen, sondern die Regierung kritisch zu hinterfragen. Und darum finde ich dieses Bild so eindrucksreich. Unsere Antwort an Provokateure: festes Vertrauen zur Regierung. Dass das in der DDR entstanden ist. Und mit all dem, was du jetzt gerade erzählt hast, muss man ja eigentlich wissen, dass das überhaupt gar nicht die Antwort ist, das Vertrauen zur Regierung, sondern genau Dinge dann nicht nur zwischen den Zeilen zu lesen, sondern aktiv zu hinterfragen, damit man eben nicht an diesen Punkt zurückkommt.
Und das war halt gefährlich in der DDR, ne? Also ja, dieses offene Infragestellen, das war tatsächlich gefährlich.
Ja, ja.
Also das war dann natürlich in den 80er Jahren nicht mehr so wie in den 50er Jahren, wo die Leute wegen einem politischen Witz ins Gefängnis gekommen sind, ne? Also so war das nicht mehr, aber du musstest immer genau aufpassen, und es war auch so gewollt, dass du genau aufpasst, was sagst du, mit wem sprichst du, weil du nie wusstest, wo ist die Grenze.
Ja, ja, klar.
Und das wurde ja auch bewusst offen gehalten. Und ich finde das so interessant. Letztes Jahr sind ja zwei unterschiedliche Bücher rausgekommen. Oder nach 1990, also wenn du dir anschaust, 89, diese Riesendemonstration auf dem Alex am 4. November. Mhm. Oder wir sind eben auch als junge Leute dann im Herbst, also ich hatte vorhin erzählt, diese Kommunalwahlen im Mai, wo dann auch die Oppositionsgruppen und die Kirchen dazu aufgerufen haben, zu kontrollieren, dass es keine Wahlfälschung gab. Weil Wahlfälschung war auch nach den Gesetzen der DDR strafbar.
Ja.
Und dann waren wir natürlich aufgefordert, wir sollten mit Nein wählen. Aber niemand wusste, wie man mit Nein wählt. Naja, weil man hat doch ja immer den Zettel gefaltet.
Ja.
Und jetzt wusste aber niemand, wie wählt man denn mit Nein, wenn du diese ganze Liste hast? Und die Kirche, also bin ich dann auch hingegangen, die Kirche hat dann so, ich weiß gar nicht, ob es heimlich oder auch offenbar oder Mundpropaganda, die haben dann so in Anführungsstrichen nicht Belehrung, aber so, da konnte man erfuhr dann von Freunden irgendwie meinetwegen Mittwoch um die und die Zeit erfährt man wieder, wie man richtig mit Nein wählt. Weil niemand wusste es. Crazy. Und du konntest auch niemanden fragen.
Ja, und im Internet gab es natürlich auch keinen.
Nee, also du konntest, also ist man da hingegangen und das war ja, man hat eben diesen einen Wahlzettel, wo diese Einheitsliste drauf stand und dann wurde ihm gesagt, also du musst deinen eigenen Stift mitbringen, weil es kann sein, dass in der Kabine nur ein Bleistift liegt und wenn du das mit Bleistift machst, zählt es nicht. Und dann darfst du nicht einmal diese ganze Seite durchstreichen, also mit einem Kreuz, weil dieses große Kreuz wird dann als Zustimmung gewertet. Du hast mit diesem großen Kreuz deine Zustimmung zu allen Kandidaten gemacht. Du musst jeden einzelnen Namen durchstreichen.
Oh, wow.
Also, aber man wusste das nicht. Man wusste das nicht. Und ich finde das auch so bezeichnend, dass man nicht weiß, wie man eigentlich richtig wählt. Aber klar, es gab keine Übung. Unsere Eltern konnten uns das auch nicht sagen. Und wir konnten auch unsere Eltern nicht fragen. Weil wenn man gesagt hätte, ja, wie wählt man eigentlich mit Nein, dann wären die in Ohnmacht gefallen. Aus Angst auch. Also ja. Es sei denn, man kam eben wirklich aus einem sehr mutigen Elternhaus, wo auch die Eltern entweder gar nicht zur Wahl gegangen sind oder sich komplett verweigert haben. Ne? Und das ist praktisch im Mai geht das los. Dann haben wir natürlich auch erfahren, Ungarn hat ja dann die Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Das war ganz wichtig, weil mit der Anerkennung der Genfer Flüchtlingskonvention war klar, dass Ungarn DDR-Flüchtlinge nicht mehr an die DDR ausliefert. Vorher war das so, dass Menschen, die versucht hatten, über die ungarische Grenze zu fliehen, von den ungarischen Behörden an die DDR ausgeliefert worden sind. Aber mit der Anerkennung der Flüchtlingskonvention, ich glaube, das war im Juni 89, und Ungarn hatte ja im März schon angefangen, die Grenzanlagen abzubauen zu Österreich und das sprach sich natürlich auch alles über Mund-zu-Mund-Propaganda rum. Da schien Ungarn dann plötzlich die Möglichkeit, einigermaßen sicher, ohne erschossen zu werden oder verhaftet zu werden, in den Westen kommen zu können. Und dann gibt's ja dieses paneuropäische Frühstück im August. Und was man dann schon mitbekommen hat, also viele Leute haben ihren Urlaub dann im Sommer genutzt, um über die ungarisch-österreichische Grenze in den Westen zu kommen. Und plötzlich wurden die Freundeskreise dünner. Ja, immer mehr Leute waren weg und natürlich war jeder, nicht jeder, also, aber doch viele waren so im Zwiefel, was machen wir denn jetzt? Gehen wir auch diesen Weg?
Ja, ja.
Aber gleichzeitig haben die Proteste angefangen und
die brauchten ja auch Menschen, ne?
Ja.
Ja.
Und also wir sind dann eben auch also die Kirchen waren da auch ganz, also nicht alle, aber viele Kirchen, viele Pfarrer in den Kirchen waren aktiv, haben eben Oppositionsgruppen oder oppositionellen Künstlern eine Bühne geboten und man rannte dann dauernd zu diesen Veranstaltungen und holte sich da auch ein bisschen Ermutigung und Bestätigung. Und Wolf Biermann, ja, der war ja bei uns eben auch eine Ikone. Also seine Lieder Ermutigung oder und du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Also das waren auch so die Texte, die wir auswendig gelernt haben. Das war ja verboten.
Ich wollte gerade sagen, es war einer der wenigen, der seine Schallplatten trotzdem veröffentlichen durfte oder veröffentlicht hat und trotzdem Konzerte gegeben hat, obwohl es ein absoluter Dorn im Auge war, oder?
Naja, nee, der hatte seit Anfang der 60er Jahre Aufführungsverbot. Und der hat dann eben Konzerte in seiner Wohnung, in seinem Wohnzimmer gemacht. Oder manchmal hat eine Kirche ihm die Möglichkeit geboten, da irgendwie einen Liederabend zu machen. Aber eigentlich hatte der hatte im Prinzip Auftrittsverbot. Und 76 hatte der ja dann sein großes Konzert im Westen. Da hat die DDR ihn rausgelassen. Und eigentlich, wenn du dir das Konzert anhörst, dann musst du sagen, der ist ja noch voll auf der sozialistischen Linie, ne? Und danach hat die DDR ihn nicht mehr reingelassen, sondern hat ihn ausgebürgert.
Aha.
Hat ihm Staatsbürgerschaft entzogen. Im Prinzip wird heute in der Rückschau gesagt, das ist so einer der Sargnägel für das Ende des SED-Regimes, weil sich dann doch relativ viele DDR-Künstler mit ihm solidarisiert haben und gesagt haben, es gab dann eben auch so offene Briefe und Unterschriftenlisten, wo eben auch sehr berühmte DDR-Schauspieler, Künstler unterschrieben hatten, Schriftsteller unterschrieben hatten, dass das Unrecht ist. Aber es gibt eben dann auch die Gegenseite, auch es gab dann Solidaritätsaktionen an den Universitäten von Studenten, unter anderem in Jena, wo diejenigen, die sich dann für Biermann eingesetzt haben, verhaftet worden sind und ins Gefängnis kamen. Also es gab so dieses Beides und wow, von diesen, okay. Und viele dieser Künstler sind dann auch ausgereicht. Manfred Krug, der dann auch im Westen zum Beispiel eine Karriere gemacht hat oder also es gab dann auch so einen richtigen Aderlass an auch kritischer Kultur, die weggegangen wurde, rausgeschmissen wurde aus dem Land. Und gleichzeitig hat die DDR aber die 75 die Schlussakte von Helsinki hier unterzeichnet mit dem sogenannten Korb 3. Und im Korb 3 waren die Menschen- und Bürgerrechte festgelegt. Aber die DDR hatte nie vor, die DDR-Führung hatte nie vor, ihren Bürgern das zu gewähren. Also da hatten sich angeblich verpflichtet, jeder Mensch darf seinen Wohnsitz frei wählen und alles sowas, Bewegungsfreiheit.
Aber man durfte seinen Wohnsitz nicht frei wählen.
Na, in der DDR theoretisch schon, aber wenn du jetzt in Hamburg hättest wohnen wollen, dann natürlich nicht.
Ach so, klar. Ne? Ja.
Also, aber eigentlich war mit diesem Korb 3 war eben auch diese Bewegungsfreiheit, dass du eben auch, wenn ein Land dich aufnimmt, sagen kannst, na, ich will aber lieber in Frankreich wohnen, weil die Croissants dort viel besser sind als.
Aber Anna, hol mich mal ab, wie geht man dann damit um, wenn dann auf einmal 89 die Grenze offen ist? Also wie, das muss doch.
Also es ist ja auch dieser Prozess, das ist dieser Herbst, ne? Es sind diese Demonstrationen, zu denen wir dauernd gerannt sind. Aber wir haben nicht die Grenzöffnung gefordert, sondern auf diesen Demonstrationen ging es um Demokratie, um Demokratisierung. Um
die Änderung von dem eigenen System, gar nicht unbedingt um die Öffnung der Grenzen.
Nee, also weil es war auch allen klar, das wäre gefährlich gewesen. Sondern es wurde dann, also diese Riesendemonstration auf dem Aal, also einer der Knackpunkte im Nachhinein, damals wusste man es nicht, der 9. Oktober in Leipzig, wo 70.000 Leute um diesen Ring gehen mit Kerzen. Und dann war ja ein großer Slogan, war immer keine Gewalt. Und das bedeutete, dass diejenigen, die zu den Demos gehen, keine Gewalt ausüben sollen. Dass der Staat Gewalt ausgeübt hat, das stand auf einem anderen Blatt, aber die Demonstrationen, die Proteste sollten nicht delegitimiert werden dadurch, dass von den Demos Gewalt ausging. Und meine Mutter war zum Beispiel damals, die wohnte in Halle, die gehörte eben dann auch mit zu dieser Gruppe, die mit diesen Schärpen, keine Gewalt, habe ich noch welche zu Hause von ihr liegen, da sich eben auch bereit erklärt hat, da eben dann auch mit, in Anführungszeichen, also ich meine, wenn da Gewalt gewesen wäre, hätten die nichts verhindern können. Aber irgendwie waren alle, also es gab so eine unglaubliche große Disziplin. Das fand ich so beeindruckend. Und Mielke hat ja später mal gesagt, wir sind auf alles vorbereitet gewesen, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Mhm. Also die wollten Gewalt, weil damit hätten sie es niederknüppeln können. Und dann im Juni, 4. Juni, Platz des himmlischen Friedens, ne, dieses Massaker auf diesem Platz, wo bis heute unklar ist, wie viele Tote, wie viele Verhaftete hat es gegeben. Und die DDR-Führung, als dann die Proteste im Herbst richtig Fahrt aufnehmen, die sagen, ja, wir können ja auch eine chinesische Lösung machen. Also auch dieses, in der Situation wusstest du damals nicht, was passiert. Und dann kommt dieser 9. November und ich finde das auch so faszinierend. Heute, alle, die es damals erlebt haben, wissen, was sie am 9. November gemacht haben. Ne? Angela Merkel saß in der Sauna, Helmut Kohl war in Warschau. Und für alle überraschend stammelt Günter Schabowski bei dieser Pressekonferenz. War schon klar, es muss ein Reisegesetz her. Weil einer dieser großen, auch diese große Forderung der Leute war, wir wollen selbst entscheiden, wohin wir reisen, wie wir reisen. Und die DDR-Führung bereitete dieses Reisegesetz vor. Also auch, um Druck aus dem Kessel zu nehmen.
Ja.
Und dieses Reisegesetz, was sie hatten dann einen ersten Entwurf. Und das war dann wieder so, die Behörden entscheiden, ob du einen Pass bekommst oder nicht. Also wir hatten ja auch alle keinen Pass. Die Behörden entscheiden, ob du einen Pass bekommst oder nicht. Und das erste Gesetz, was sie vorgelegt hatten, das heizte die Stimmung einfach nur noch mehr an. Und dann gab es, wenn ich es richtig erinnere, diesen zweiten Entwurf, und der war praktisch, da drin stand, jeder darf praktisch die DDR verlassen und kann einen Pass beantragen. Und dann gibt es eine Pressekonferenz dazu, die ist legendär, am Abend des 9. November. Und Günter Schabowski macht diese Pressekonferenz und liest diese neuen Reiseregelungen vor. Und ein Journalist meldet sich dann und sagt, ja, ab wann gilt das denn? Und dann guckt er auf seinen Zettel und stammelt vor sich hin, naja, also meines Wissens ab jetzt sofort unverzüglich. Und dann ging das über die Westticker, kam es in die DDR zurück. Jeder kann ab sofort aus der DDR raus. Und dann strömen die Menschen zu Tausenden in Berlin an die Grenzübergänge. Und das sind dann diese Bilder vom Abend des 9. November, wo die Leute schreien oder rufen, mach das Tor auf und die Mauer geöffnet wird. Oh, ja. Okay. Und dann... Also und dann am nächsten Tag waren, also es gab ja sowieso in West-Berlin oder in Ost-Berlin Korrespondenten, die berichten, und am nächsten Tag, also und das sind diese Bilder, also und das, also ich finde, das ist eben auch heute noch so berührend. Also dieses Wort, das, was die DDR-Leute geprägt haben, war ja dann, also als sie über diese Grenze gehen nach West-Berlin, dieses Wahnsinn. Wahnsinn. Das war ja das Wort der Stunde, und dann wirklich weltweit ist berichtet worden und positiv berichtet worden. Also die Leute in der DDR haben mit ihrem Mut, den sie Wochen und Monate lang auf die Straße getragen haben, haben dieses Regime zum Einsturz gebracht. Weil im Prinzip, ich war nicht optimistisch damals, sage ich dir gleich. Ne? Also hieß es dann so, damit ist das Regime am Ende. Und meine Befürchtung war, also weil diejenigen, die da über die Grenze gegangen sind, die kriegten auch zum Teil eben noch so ein Sichtvermerk in ihren Ausweis. Wir hatten ja nur den Personalausweis, da wurde irgendwas reingestempelt. Und das Gerücht ging um, dass dieser Stempel, dass man die dann dieses Zeichen im Ausweis hatten, dass man die dann hinterher hops nehmen kann, also verhaften kann. Und meine Befürchtung war, die lassen jetzt eine Woche lang den Druck aus dem Kessel. Und dann machen sie alles wieder dicht und die Repressalien werden schlimmer als vorher. Ist ja zum Glück alles anders gekommen, aber das war das, was ich befürchtet habe damals. Und
ja klar, du bist ja dann in dieser Situation, du weißt gar nicht, was passiert, und das ist auf einmal zu schön, um wahr zu sein irgendwie.
Und es ist ja auch interessant, auch noch Wochen, also bis Jahresende sind ja noch Hunderttausende aus der DDR noch bestehenden DDR weitergeflohen, in den Westen gegangen, weil sie eben auch nicht geglaubt haben, dass das von Bestand ist. Und dann gründen sich aber die runden Tische und irgendwie, also dann war dieser Zug der Selbstdemokratisierung auch nicht mehr aufzuhalten. Dann wird die Verfassung geändert. Am 22. Dezember 89, das musst du dir mal vorstellen, erst da, die Mauer ist seit 6 Wochen offen, erst da wird der Schießbefehl aufgehoben. Ja, und also das ist so, ja, und dann 90, ne, also die einzigen freien Wahlen in der DDR, wo ungefähr 80%, also es gab eine Wahlbeteiligung, glaube ich, von, weiß nicht, 94-95%, irre für heutige Verhältnisse. Oh. Und 80% davon geben ihre Stimme den Parteien, die eine schnelle deutsche Einheit versprechen. Und das ist ja dann auch so gekommen, also kaum wie viel, 11 Monate nach der Maueröffnung ist dann, tritt die DDR der Bundesrepublik bei.
Crazy, gell.
Und das ist natürlich schon, also was ich mich eben frage, also es gab damals diese unglaubliche Euphorie. Es gab auch die unglaublichen Erwartungen an die Demokratie, an die deutsche Einheit. Die Ostdeutschen wollten mehrheitlich zum Westen gehören.
Ja.
Es gibt ja auch diesen wunderbaren Ausspruch, so von 1990 ungefähr, sagt der Ostdeutsche zum Westdeutschen, wir haben immer nach Westen geschaut und darauf der Westdeutsche, wir auch. Und das beschreibt, glaube ich, auch die Situation ganz gut, dass in den 40 Jahren der Teilung natürlich eine Entfremdung stattgefunden hat. Und während wir uns aus dem Osten heraus eingebildet haben, wir wissen, wie der Westen ist. Ja, also heißt auch mal, 90% der DDR-Bürger sind jeden Abend in den Westen emigriert, übers Fernsehen. Mhm. Also weil die Leute Westfernsehen geguckt haben, ne, und sich informiert haben. Also es gab eine unglaublich große Erwartungshaltung, es gab auch eine unglaublich große Euphorie. Und ich glaube, viele Leute aus der DDR haben eben auch gesagt, wir haben in der DDR gearbeitet, wir können was, wir sind fleißig und wir bringen uns jetzt hier in die Einheit ein. Und natürlich, was dann passiert im ganzen Transformationsprozess, was ja auch bis heute einen starken Einfluss darauf hat, dass die DDR so weich gezeichnet wird von doch einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Das ist eben, dass diese Hoffnung in diese Demokratie, in die deutsche Einheit sich nicht so erfüllt haben. Mhm. Also ich habe mal eine Zahl gelesen, 80% der DDR-Bürger sind damals irgendwann arbeitslos geworden und wussten nicht, ob sie wieder eine Arbeit finden. Und ich finde, das ist verheerend.
Ja.
Also das war in verschiedenen Gegenden unterschiedlich. Und vor allem junge Leute und vor allem junge Frauen sind aus der noch bestehenden DDR oder dann auch den ostdeutschen Bundesländern in den Westen gegangen, weil es einfach keine Arbeit mehr gab. Und das ist natürlich, also mittlerweile hat sich die Darstellung da auch so ein bisschen gedreht. Also manchmal, wenn ich so Diskussionen höre, dann habe ich so den Eindruck, der Westen hat 1990, 91, 92, 93 die blühenden Landschaften im Osten platt gemacht. Und ich sage immer, Leute, überlegt doch mal, wie es aussah in der DDR. Die DDR war pleite. Und es gibt ein Gutachten vom Sommer 89 von dem Chefökonomen der SED. Und der sagt, und das ist auch das, was dann mehr oder weniger die Treuhand so bei allen Fehlern, die Treuhand auch hatte und was da auch schiefgelaufen ist, aber was da auch in dem Gutachten steht schon drin, also von den DDR-Betrieben sind ungefähr 40-50% überhaupt nicht mehr zu retten. Die müssen dicht machen. Die werden durch die Subventionen des Staates am Leben erhalten. Aber die produzieren, die Leute wollen das, was da produziert wird, nicht kaufen. Die Qualität ist schlecht, bla 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 bla.
Ja.
30% können mit erheblichen Investitionen konkurrenzfähig gemacht werden und 20% sind ungefähr auf dem Stand, dass sie jetzt schon konkurrenzfähig sind und auch für den Weltmarkt produzieren könnten. Das ist ja dann auch das, was mehr oder weniger zum Schluss das Ergebnis der Treuhandtätigkeit ist. Aber auf diese Erfahrung, arbeitslos zu werden, die DDR war eine Arbeitsgesellschaft, ist niemand vorbereitet.
Ja, ja.
Und für die Menschen, die das betroffen hat, die vielleicht gerade 40, 50 waren, die auch gar nicht mehr so beweglich waren, die jetzt eigentlich dachten, sie können jetzt auch an ihrem Arbeitsplatz weiterarbeiten, kommt eine unglaubliche Verunsicherung. Kommt eine unglaubliche, also tatsächlich auch eine existenzielle Unsicherheit ins Leben. Niemand, der die Arbeit verloren hat, wusste, ob er jemals wieder eine finden wird. Und dann gibt es ja diese ganzen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, hießen die, die ja eigentlich auch für die Leute unbefriedigend waren. Und
klar.
Und das fand ich auch ganz interessant. Plötzlich wird die SED umbenannt in PDS, die gerade vom Hof gejagt worden war, die schafft es sich in dieser Situation plötzlich als Retterin des Ostens zu stilisieren. Und die
PDS schafft es.
Ja, also die spätere Linkspartei, die schaffen es und die sagen ja, wir sind eure einzigen Interessenvertreter und die Westdeutschen und der Westen, die ziehen euch über den Tisch. Und die schaffen auch dieses Klima. Ostdeutschen sind die Opfer des Westens, die Ostdeutschen sind über den Tisch gezogen worden. Also die schaffen auch so ein Opfernarrativ, was eigentlich von auch allen Studien, Analysen, wissenschaftlichen Arbeiten überhaupt nicht unterfüttert ist. Aber das ist eben dieses Bild, sozusagen, der Westen hat den Osten platt gemacht und die Wessis, die da in den Osten kamen. Und es war ja nur vierte Garnitur. Und da gab es sicher auch Leute bei, die, es ist wie überall, die nicht qualifiziert waren oder die als Glücksritter in den Osten kamen. Aber es gab auch ganz viele aus dem Westen, die ehrlich gekommen sind, um zu helfen und dazu beizutragen, dass diese Einheit gelingt. Und ich finde das so schade, dass wir 35 Jahre danach eigentlich so eine Spaltung haben und das, was geleistet wurde, nicht geschätzt wird. Und das finde ich auch nochmal interessant. Wir haben 2004 gab es eine Medienanalyse, wie taucht in den Medien der Osten auf? Mhm. Verheerendes Bild. Defizitär, desaströs, rechtsextrem. Und da werden, da sind dann eben auch seit den 90er Jahren Bilder geprägt worden, wo die Menschen vor Ort sich oft auch überhaupt nicht wiedergefunden haben oder wiedererkannt haben. Und diese Bilder prägen aber zum Teil bis heute das Bild des Ostens. Ich finde das so, ich finde es eigentlich so schade, weil ich auch immer sage, ihr könnt auf so vieles stolz sein oder wir können. Ich bin eine jüngere Generation. Ich habe ja nicht das mitgemacht, was die in den 40er und 50er Jahren erlebt haben. Wo ich sage, ihr habt den ersten Versuch gemacht, dieses System zu stürzen, 53. Ihr habt euch behauptet, ihr habt eure Familien, ihr habt eure Kinder geschützt. Ihr habt dieses Land am Laufen gehalten und ihr habt die schwierige Phase der Transformation erlebt und gemeistert. Und es gibt eigentlich so viel, worauf man stolz sein könnte. Total. Ihr habt dieses System überwunden. Ja. Und trotzdem ist die Stimmung leider schlecht. Und Steffen Mau, das ist ein Soziologe, den ich sehr, sehr schätze, der hat diesen wunderbaren Begriff geprägt, der frustrierten Zufriedenen. Aha. Und in Umfragen siehst du das auch, wenn die Leute, also die letzte, die ich jetzt gesehen habe, war 2020 oder so, da wurden die Menschen in Ost und West gefragt, also wie zufrieden sind sie mit ihrer persönlichen Lebenssituation. Und für die Menschen im Osten insbesondere auch, ist das, was sie sich nach 1990 erhofft haben, ist das in Erfüllung gegangen? Und da sagen 80%, ja, ich bin sehr zufrieden, meine Wünsche und Hoffnungen haben sich erfüllt. Und dann wird 3 Fragen später gefragt, wie schätzen Sie die Gesamtsituation ein? Sie sagen, ganz furchtbar, ganz schlecht. Und normalerweise ist es so, wenn es dir persönlich gut geht, dann blickst du auch allgemein optimistisch auf die
Gesamtsituation.
Gesellschaft, ja. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also da arbeiten sich jetzt auch viele Soziologen dran ab, woher kommt das eigentlich?
Okay. Also
so, jetzt habe ich dich totgequatscht.
Nee, aber diese Fragestellung wird schon behandelt sozusagen, woher das kommt sozusagen, diese Unzufriedenheit dann auch irgendwo.
Ja, der hat jetzt, Herr Schemmau, der hat jetzt mit anderen zusammen noch ein anderes Buch rausgebracht, was ich auch großartig finde, Triggerpunkte heißt das, wo er eben auch gerade die Situation der letzten, ja, 4 Jahre mit Corona, aber auch schon mit dem Rückgriff auf das, was in der Gesellschaft ins Rutschen gekommen ist, mit dem, was nach 2015 Flüchtlingskrise, Migrationskrise passiert ist, sich anschaut und eben auch sehr differenziert. Und also ich finde, das Buch gibt eben auch gute Antworten. Ne?
Okay, also das ist eigentlich ein guter Punkt, diese Gesamthistorie da einfach mal in den Gesamtkontext mal mit einzubinden und das nicht einfach abzustempeln. Im Osten, so wie du gerade sagst, also jeder, der irgendwie irgendein Medium konsumiert, der kriegt diesen Stempel mit, der dem Osten aufgedrückt wird mit es wird blau gewählt und alle Rechtsextremen und so weiter. Und ich kenne sogar Leute, die von den Öffentlich-Rechtlichen dort interviewt wurden, wo die nie irgendwie irgendwas in Richtung Rechtsextremität gesagt haben. Eine Sekunde. In die Richtung gesagt haben und denen dann aber quasi unterstellt wurde, so nach dem Motto, naja, man könne sich ja wohl vorstellen, was die jetzt wählen würden. Einfach nur, weil die Jugend da gesagt hat, dass sie schade finden, dass deutsche Werte zum Beispiel nicht mehr gelebt werden. Und die hätten unter deutschen Werten, weil ich die, wie gesagt, kenne, verstanden, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und so weiter und so fort, dass das wohl nicht mehr so, dass es keinen Stellenwert mehr hätte. Und was man dann medial draus gemacht hat, ist einfach was anderes, um einfach den Osten als solches dann in dieses Bild einzufügen. Und das ist eine Vollkatastrophe. Und da muss man auch wirklich sagen, da müssen sich wirklich die Medien an die eigene Nase packen. Und da verstehe ich auch, dass es Leute gibt, die einfach sagen, naja, wofür bezahle ich denn meine GEZ, wenn da so berichtet wird? Und das ist bestimmt jetzt ein Bericht, den ich jetzt kenne, zufällig, und die Leute auch kenne, die da interviewt wurden. Aber da gibt es bestimmt noch zig weitere, wo das Ganze in ein bestimmtes Narrativ gedrückt wird. Und das ist zumindest nicht förderlich für die Wiedervereinigung. Und ich meine, diese Diskussionen finden ja jedes Jahr aufs Neue statt, zum Zeitpunkt des Mauerfalls beziehungsweise zur Wiedervereinigung. Wie sieht es denn inzwischen aus? Wie sieht denn diese Verbindung inzwischen aus? Haben wir wieder eine Einheit und so weiter? Und ich glaube, dass da schon noch einiges zu tun ist. Und ich denke, dass das einfach noch ein paar Generationen brauchen wird. Vielleicht mit der nächsten, die jetzt diese Generation Z, vielleicht ist es damit überwunden.
Naja, ich denke ja auch, also ich finde es immer ganz interessant, wenn man so mit jungen Leuten redet und Umfragen bestätigen, das ja auch klar definieren die sich wahrscheinlich, du definierst dich als Bayer oder als Ober oder Unter oder keine Ahnung welcher Bayer und ja. Ich definiere mich als Berlinerin und
hat ja auch was mit Heimat zu tun.
Na klar, ne? Ja. Und ich meine, Deutschland ist so groß und die einen definieren sich als Ostfriesen oder als Niedersachsen oder keine Ahnung, als Mecklenburger. Und natürlich dann auch Ostdeutsch, aber nicht im Sinne dieses Nostalgiekonzepts oder der DDR-Nostalgie, sondern es ist eben eine Heimat, eine regionale Verbundenheit und bei diesen jungen Generationen, das finde ich immer ganz interessant, die sagen dann eben auch, nee, wir sind deutsch, aber mit der Spezialisierung Ostdeutsch, Westdeutsch, Norddeutsch, Süddeutsch, aber wir sind auch Europäer und ich finde das eigentlich total schön, dass diese Verhaftung in Ostdeutsch in Abgrenzung zu Westdeutsch da nicht mehr stattfindet.
Ja.
Sondern es ist eher eine genauere Beschreibung, wo man herkommt, aber nicht als Abgrenzung gemeint.
Genau.
Während das bei der älteren Generation ist es ganz klar als Abgrenzung mehrheitlich gemeint. Aber ich finde es eben auch zum Beispiel total schade, 80% im Osten nach aktuellen Umfragen wählen das eben nicht. Und diese 80% kommen gar nicht richtig vor, sondern man fokussiert sich eben dann auf diese 20%, wo die auch plötzlich eine Menge bekommen. Und der eine bei der letzten Bundestagswahl hat dann eben auch der eine CDU-Politiker erklärt, die wären für die Demokratie nicht mehr zurückholbar. Und ich habe gedacht, ich finde, es ist eine Katastrophe, so etwas zu sagen.
Ja.
Weil ich finde, in der Demokratie, klar, es gibt einen Kernbestand, wo man wahrscheinlich sagen muss,
die sind extrem,
aber die anderen, um die muss man kämpfen und dann muss man aber auch gucken, woher kommen bestimmte Befindlichkeiten. Richtig, aber wenn man genau. die von vornherein abstempelt und sagt, die sind für die Demokratie nicht zurück, ich finde, das darf man sich als demokratischer Politiker nicht leisten.
Ja, dann gieße ich Öl ins Feuer. Ja. Sehe ich 1:1 genauso. Ja. Mhm. Also ich sehe das auch so, dass man sich viel mehr die Frage stellen muss, genau das, was du sagst, woher kommt denn die Situation, so wie sie jetzt gerade ist? Und woher kommt vielleicht auch der Unmut vieler Leute, statt die Leute zu beschimpfen? Da gibt es auch so diesen schönen Spruch, oh, ich kriege nicht mehr zusammen, wer es gesagt hat. Ich glaube, Bertolt Brecht hat es gesagt.
Die Regierung sollte sich ein neues Volk wählen.
Dankeschön. Ja, genau, die Regierung sollte sich doch ein neues Volk wählen, wenn sie mit dem jetzigen nicht zufrieden ist.
Ja.
So, Augen auf. So, und zuhören und nicht von dem hohen Ross herab dirigieren, was denn jetzt der richtige Weg wäre einzuschlagen. Davon lebt eine Demokratie, ja? Dass nicht einer oben sagt, wo es lang geht, sondern dass viele sagen, wo es lang geht. Ja. Was ich so spannend finde an dem ganzen Thema ist, wie offensichtlich diese Repressalien waren und wie lange es dann doch gedauert hat. Also es war offensichtlich, ging es relativ schnell, dass die Leute gemerkt haben, ey, so geht's nicht weiter. 53 hat sie gerade gesagt, gab es den ersten Aufstand. Aber dass es dann doch so lange gedauert hat, bis dieses ganze System, dieses ganze nicht funktionierende System in sich zusammengestürzt ist.
Naja, klar, also zum einen hast du die Repression und dann ganz wichtig ist der Mauerbau. Die Leute konnten nicht mehr weg. Die saßen in diesem Land fest und wenn du ein Gebiet abriegelst, kannst du es viel besser kontrollieren.
Ja. Beschäftigst du dich aktuell mit so Konzepten wie den 15-Minuten-Städten und solchen Themen, die gerade so ein bisschen, an denen gerade so ein bisschen entwickelt wird?
Jetzt musst du, was bedeutet das 15-Minuten-Städten? Okay. Muss ich jetzt ganz blöd fragen.
Oh. 15-Minuten-Städte sind Ideen oder Konzepte, dass man schaffen möchte, dass Leute innerhalb von 15 Minuten alles erreichen und bekommen können, was sie so brauchen. Jetzt gibt es, und dass man auch wirklich aus diesem 15-Minuten-Radius eigentlich auch gar nicht mehr raus müsste, um irgendwie sein Leben zu erfüllen. Und jetzt gibt es natürlich Verschwörungstheorien dazu auch, die dann sagen, naja, das wäre für Corona ja super gewesen, mit Ausgangsbeschränkungen und so weiter, das Ganze dann abzuriegeln auf 15 Minuten, noch weiter den Aluhut aufgesetzt. In China gibt es das ja, also in China gibt es ja bestimmte Zonen, wo du dann eingeschränkt wirst und wo du dann aus deiner 15-Minuten-Zone oder wie auch immer nur noch raus darfst, wenn du zum Beispiel einen QR-Code abscannst und dann auch wirklich die Bestätigung bekommst, ja, du darfst noch mal eine Zone weitergehen oder nicht. Also das ist das eine Thema, das damit zusammenhängt. Und das andere Thema ist das Thema, du wirst nichts besitzen und glücklich damit sein. Sagt dir der Spruch was?
Mhm.
Der sagt dir was? Okay, beschäftigst du dich mit diesen Themen auch so ein bisschen? Also das, was da gerade so ein bisschen propagiert wird?
Also mit den 15 Minuten, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Okay. Aber ich finde die Vorstellung komplett gruselig.
Ja, dito.
Und dieses andere, du wirst nichts besitzen, also auch dieses, hat ja auch mit dieses wir tauschen und niemand soll mehr Geld besitzen und grundsätzlich nichts besitzen. Diese Vorstellung finde ich genauso gruselig.
Ja.
Und irgendwie denke ich dann immer, oder ich hoffe dann immer, dass das eigentlich wirklich nur so in Kleinstkreisen Ideen sind, die ausgebrütet werden, die hoffentlich nie den Weg in die Gesellschaft finden.
Also für mich hört sich das nicht nach Kleinstkreisen an. Ich weiß, dass das von dem Weltwirtschaftsforum oder im Weltwirtschaftsforum wohl schon so eine Headline war, die sie zumindest mal auf der Homepage hatten, inzwischen nicht mehr haben. Aber wo es dann auch so Imagefilme dazu gab, wie toll das dann ist. Und dann strahlt so jemand lächelnd in die Kamera und wie toll das dann wäre, nichts mehr zu besitzen. Wo ich mir da auch gedacht habe, je länger man sich dann mit diesem Kommunismus und dem Sozialismus versteht man dann auf einmal, seid ihr ja eigentlich komplett wahnsinnig geworden im Weltwirtschaftsforum, solche Ideen überhaupt anzufangen, auszuspinnen.
Absolut. Und ich finde, also das ist ein paar Jahre her, da gab es in Berlin, ich weiß nicht, wie weit das dann auch Kreise gezogen hat, von einer Taz-Redakteurin, die schrieb dann auch ein entsprechendes Buch. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Und die schrieb dann eben auch, die Menschen sollten nicht mehr in Städten, sondern auf dem Land leben und alle müssten in landwirtschaftlichen Kommunen arbeiten. Und sie entfaltete da auch eine Gesellschaftsutopie, die mich total an die Roten Khmer erinnert hat.
Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und die saß dann auch in fast jeder Talkshow und durfte da ihre Ideen so ausbreiten. Und ich glaube, wir wissen ja mittlerweile alle, dass wir nachhaltiger leben müssen.
Klar.
Dass wir uns umstellen müssen. Aber das, was die da ausgebreitet hat, da habe ich gesagt, um Gottes Willen. Also, und es wurde, was mich eigentlich auch erschreckt hat, war, welchen Raum sie bekommen hat, das auszubreiten. In dieser Form
hat sie da in den Talkshows Widerstand bekommen?
Also sie hat da auch teilweise Widerstand bekommen, aber sie war sehr unbeirrt und mein Eindruck war eben auch, dass dann, wenn darüber berichtet wurde, kriegte sie die tragende Rolle. Also auch das hat mich wieder an diese Freiheit des Einsicht in die Notwendigkeit erinnert.
Ja.
Also diese Umkehr eigentlich eines demokratischen und liberalen Freiheitsbegriffs.
Ja, das, also wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt und auch so leichtfertige Aussagen dann hört, wie mehr Diktatur wagen, hatten wir ja auch in 2020, 2021, aber jetzt auch mit Klimagesetzen und so weiter, mit CO2-Gesetzen etc., mehr Diktatur wagen, um schneller ans Ziel zu kommen. Ja, manchmal ist die Demokratie etwas träge, aber ist die Diktatur wirklich die Alternative, die wir haben wollen? Also ich würde das heftigst in Frage stellen, was da teilweise diskutiert wird. Das hat mich jetzt einfach nur interessiert, ob du auch von diesen neuen Anwandlungen, die man da so hat an den Sozialismus, ob du das auch so ein bisschen mitverfolgst.
Also klar, wir gucken da auch, also dieses, einerseits interessiert mich das persönlich, also ja. Auch, mich auch interessiert, also man hat ja den Eindruck, das ist wie manchmal, man wirft so einen Stein ins Wasser und guckt, was passiert. Also auch welche ja. Diskussionen, also in Berlin diese Enteignungsdebatte, die ja immer wieder aufgeistert, rumgeistert. Und das, was ja auch viele Ökonomen sagen, die sagen, das nützt gar nichts. Also selbst wenn du die Wohnungsunternehmen enteignest, du musst sie entschädigen. Also und da war dann die Summe von 32 Milliarden Euro, die man als Entschädigung zahlen müsste für diesen Wohnungsbestand, also ich glaube, weiß nicht, wie viele Wohnungen das waren. Das waren jetzt nicht mal irgendwie 100.000 Wohnungen, es waren viel weniger. Und ich bin der Meinung, nee, baut mit dem Geld Wohnungen. Ja. Und dann entspannt sich der Wohnungsmarkt, aber nicht, indem ihr Wohnungsunternehmen enteignet. Da ist nicht eine neue Wohnung entstanden. Ja. Also das Problem wird nicht angegangen. Und diese Enteignungsdebatte, die fand ich, die wurde auch sehr ideologisch geführt, als ob das Allheilmittel wäre. Wo ich dann aber wieder dachte, nee, das ist jetzt Demokratie, weil es wurde über Monate und Monate und Monate diskutiert und am Ende setzte sich eigentlich die aus meiner Sicht rationale Fraktion durch, die gesagt hat, das bringt überhaupt nichts. Aber dann gab es bei dieser Pannenwahl in Berlin gab es ja dann auch diesen Volksentscheid, wo eine Mehrheit angeblich dafür gestimmt hat, diese Enteignungsinitiative umzusetzen. Und da hatte ich halt auch gedacht, bei der Wahl ist so viel schief gelaufen und es haben Leute gewählt, die gar nicht wahlberechtigt waren. Warum man dann ausgerechnet davon ausging, dass dieser Volksentscheid rechtens gewesen ist, wenn alles andere nicht funktioniert hat.
Ja.
Das hat mich dann schon auch sehr gewundert.
Ja. Ja, sowas stimmt einen schon nachdenklich, ja. Also wenn es da immer wieder solche Anwandlungen gibt, so sozialistische, aber umso mehr hoffe ich, dass wir jetzt mit dem Podcast, mit dem Gespräch so ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen haben. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal ganz, ganz viel für mich rausgezogen, wie diese Geschichte eigentlich überhaupt vonstatten gegangen ist und was es dann auch tatsächlich für jemanden wie dich zum Beispiel bedeutet hat oder nochmal ein paar Geschichten dazu zu hören, wie das dann tatsächlich auch ist, in so einem Regime zu leben, beziehungsweise wenn die Grenzen dann offen sind und wie man sich dann die andere Seite auch so vorstellt, so finde ich super interessant. Also ich bin gespannt, wie's Feedback dazu sein wird. Gibt's denn von deiner Seite aus sonst noch was, wo du sagst, das muss jeder auf jeden Fall nochmal gehört haben, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Anna?
Nö, eigentlich nicht.
Haben wir einen guten Rundumschlag
geschafft? Ich fand, wir haben einen guten Rundumschlag. Ich weiß jetzt nicht, was du daraus machen kannst, weil wir haben ja doch ziemliches Themenhopping auch.
Ja, das macht überhaupt nichts.
Aber es hat Spaß gemacht.
Sehr gut. Mir hat es nämlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals fürs Dabeisein. Das Themenhopping macht überhaupt nichts. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen spannender und das kann man dann selber in seinem eigenen Kopf nochmal sortieren. Von dem her, tausend Dank fürs Dasein, tausend Dank, dass du auch die weite Strecke von Berlin nach Ingolstadt da auf dich genommen hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und dann schon mal nochmal eine gute Heimreise zurück über die Grenze, über die ehemalige. Und vielleicht sehen wir uns ja noch ein zweites Mal. Würde mich freuen, wenn wir es nochmal hinbekommen.
Ja, sehr gerne. Super. Sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Und ich vertraue der Bahn, dass ich jetzt wieder ohne große Verspätung nach Berlin zurückkomme.
Ich drücke die Daumen, Anna. Dankeschön.
Vielen Dank, Max. Hat Spaß gemacht. Danke.